Wie steigen wir denn jetzt ein? Wollen wir schon mit unserer Begrüßung einsteigen oder wie?
Nee, mit dem Vorgeplänkel.
Okay.
Dann ist das ist doch das
ja,
Vorgeplänkel.
Natürlich, aber erstmal müssen wir
hier so kalt.
Den Matthias vorstellen, nicht? Hallo Matthias!
Hallo Matthias!
Du bist heute hier zu Gast im Spätfilm. Wer bist denn du? So zugeschaltet in die Metropole Frankfurt aus der Provinz Berlin ist der Matthias.
Jetzt hast du schon viel verraten, finde ich.
Unglaublich. Wie kommt's, dass du hier bist?
Na, du hast mich gefragt, ob ich mitmachen möchte beim Spätfilm.
Das stimmt. Und was hast du, wir schauen heute Dingsbums, wie heißt es? Jurassic Park haben wir geschaut, wir sprechen drüber. Und was hast du für eine persönliche Beziehung zu dem Film?
Naja, erstmal ist es ja so, dass du und ich, wir uns ja schon ein bisschen länger kennen.
Boah, schon wieder ein Geheimnis verraten.
Oh ja, das haben wir schon wieder ein Geheimnis verraten.
Immer diese persönlichen Daten.
Ich weiß nicht, lass es 1993 gewesen sein, da hat meine Mama, die Lehrerin ist, im Ethikunterricht sprachen die wohl über Gentechnik, glaube ich, und da hat sie mit den Schülern, ich weiß nicht mehr genau, ob sie das komplette Buch gelesen haben oder ob sie auch Auszüge gelesen haben, haben sie auf jeden Fall Dino Park gelesen. Das hat sie mir damals ans Herz gelegt und wir, die wir damals aufgewachsen sind ohne Fernseher, die wir noch gelesen haben, habe ich das Buch natürlich sofort verschlungen und habe dir davon erzählt und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, wo du meintest, es ist doch total unrealistisch, wie laufen die dann durch die Stadt oder was, die Dinosaurier? Nein, die sind in einem Park eingeschlossen und so, sind gentechnisch hergestellt. Naja, wie auch immer, nachdem ich das Buch durch hatte, hast du es auch gelesen? Ja, wolltest du was sagen?
Nee, ich hatte nur an diese Storys, was du mir immer von Büchern erzählt hast, ich weiß das gleiche noch vom Herr der Ringe, nur war das irgendwie so äußerst unspektakulär, was du mir vom Herr der Ringe erzählt hast, so, nur hast du mir immer so, ja, die laufen da so rum und dann fahren sie Boot und ich hab echt lange...
Wo fahren die denn da Boot?
Ja, auf dem Anduin da so. Aber ich habe so lange nicht gerafft, was so jetzt das Besondere an dem Buch sein soll. Weil deine Story halt nicht so spektakulär war. Aber nein, ich möchte hier ja...
Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe dir dann von dem Buch erzählt, du hast erst drüber gelästert und dann warst du doch derjenige, der sich das Buch auch geholt hat, auch gelesen hat und dann kam ja irgendwann der Film raus.
Genau.
Und dann war das schon zu einem Zeitpunkt, wo wir beide schon so ein bisschen auf dem Hype waren und dann kam der Film raus und dann waren wir begeistert.
Auf jeden Fall.
Wie alt waren wir da? 12 wahrscheinlich. Dann kam der raus, 93.
Das wollte ich auch gerade fragen.
Da muss ich kurz mal... 93, genau. Also 12, je nachdem, vielleicht auch schon 13, wann er in die Kinos kam. Aber so 12 auf jeden Fall. Ja, da waren
Und du warst im Kino, oder ihr wart im Kino, oder
auf jeden,
wie?
Ja, da
war nicht so,
also ich war
zuerst mit Du hast ihn aber noch mal mit mir geguckt, auf jeden Fall.
Diesmal habe ich nichts verraten. Ich habe nämlich einen Film, das wird Daniel mir vielleicht ein bisschen alle Ewigkeiten vorenthalten, weil Go Truppy Go...
Das kann ich mir
nicht
erinnern.
Ich habe immer vorher verraten, was jetzt passiert, weil den Film hatte ich auch schon vorher gesehen, aber Daniel extrem sauer. Das habe ich mir bis heute gemerkt, wenn man mit Daniel zusammen einen Film guckt,
darf man nicht spoilern.
Sagen, was passiert, wenn man
ja.
Den selber kennt. Also,
ja, kannst du gleich deinen Spoiler.
Habe ich dann aber bei Jurassic
Park
nicht gemacht, zumal wir ja auch die Story schon kannten.
Na, wir haben da auf alle Fälle was vorbereitet für dich, nämlich den spätfilmischen Proust-Fragebogen nach dem berühmten Proust-Fragebogen, nur halt in Spätfilm-Manie.
Mhm.
Den werden wir jetzt all unseren Special Guests, die in Zukunft kommen, vorhalten. Und du bist der Erste und du darfst jetzt die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Auf Filme bezogen oder auch auf Serien?
Auch auf Serien.
Dann würde ich Sopranos sagen.
Oh, okay.
Das ist nicht die normale Welt, unsere Welt?
Ja, aber dann bist du wahrscheinlich Mafia-Boss,
in,
oder?
In einem anderen Milieu.
Das fändest du geil.
Ja.
Und was ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
Wieso soll ich denn
das? Das ist extrem schwer. Also, ich würde mal sagen, also. Sagen wir mal so, Filme, die mich ganz stark geprägt haben, das waren so die Klassiker, das war Pulp Fiction, das ist einfach so.
Hm.
Das war Fight Club. Ja, das wäre das Erste, was mir einfällt. Keine Ahnung, wie ist es bei dir dann?
Ich habe der Pate gesagt.
Der Pate. Oder der Pate, genau. Der Pate ist auch, ja, 1 bis 3 eigentlich. Oder 1 bis 2. Der dritte, ja. Aber auf jeden Fall Pate 1
bis 2. Der dritte ist besser, als immer alle behaupten. Das musst du quasi im... ja, musst du auch hintereinander gucken. Dann verstehst du, dass der dritte eigentlich ganz gut ist. Der wird immer so schlecht gemacht. Aber der... Naja, was ist denn der schlechteste Film aller Zeiten, deiner Meinung nach?
Ich habe mal in der Sneak Preview, habe ich mal Doppelmord oder so gesehen. Kennst du den?
Nee.
Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt. Die Story ist eigentlich, begeht ein Mord, oder nee, sie wird für einen Mord angeklagt, den sie nicht begangen hat. Mhm. Geht in den Knast, kommt raus, also sitzt die Strafe ab oder was weiß ich. Und begeht dann einfach nochmal einen Mord, weil sie wurde ja schon verklagt oder so. Irgendwas wurde ja schon verurteilt und begeht dann nochmal einen Mord. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber der war ganz schlecht, ganz schlecht.
Okay. Den kenne ich gar nicht.
Doppelmord.
Werde ich jetzt mir garantiert nicht anschauen. Vielen Dank. Was denn der, welcher Film, nee, umgekehrt, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
Welchen Filmfehler ich am ehesten entschuldige, das sind, würde ich sagen, sind Ungenauigkeiten bei historischen Filmen, die irgendwie ja deswegen geändert wurden, weil sie so besser in die Story passen. Keine Ahnung. Also das wäre sowas, was ich noch am ehesten verzeihen könnte.
Okay. Und welches Genre schaust du am liebsten?
Das ist auch schwer. Also ich habe kein Lieblingsgenre. Ich gucke gerne Mafia-Filme. Ich gucke gerne, ich habe einen leichten Faible für Vietnamkriegsfilme.
Oha.
Ich schaue auch ganz gern Western. Also ich könnte mich da nie festlegen. Also.
Mhm. Ich übernehme mal, nachdem mein Hustenanfall vorbei ist. Wer ist deiner Meinung nach der beste Protagonist der Filmgeschichte?
Das ist ganz klar Mark Hamill.
Ganz klar.
Also Luke Skywalker.
Nein, natürlich.
Oder Mark
nicht.
Ja, Hamill in dem späteren Pornos, die er gedreht hat.
Nein. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen überlegt. Also ich würde. Al Pacino wäre jetzt sowas.
Also uns geht jetzt nicht um den Schauspieler, sondern um die Rolle, welches die beste Rolle ist.
Scarface.
Okay.
Mhm. Was ist der schlimmste Filmfehler?
Für mich der schlimmste Filmfehler ist, wenn man Mikros im Bild sieht. Also, okay. Ja, das finde ich am allerschlimmsten eigentlich. Das zerstört alles. Also das zerstört die komplette Illusion des Filmes, wenn man weiß, okay, hier hängt die Kamera, hier hängt das Mikro im Bild, so, und es geht gar nicht.
Und gleich daran anschließend, was verabscheust du allgemein in Filmen am meisten?
In Filmen am... Ich verabscheue am meisten, wenn Filme einfach dumm sind, einfach schlecht sind und unrealistisch. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt, keine Ahnung, ungern irgendwie Fantasy oder so gucke, sondern einfach... unrealistische Handlungsstränge.
Also unlogisch.
Irgendwie. Unlogisch, ja. Unlogisch oder unrealistische Dinge im Film regen mich tierisch auf. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch aufgehört, House of Cards zu gucken, die Serie, weil mich da so ein paar Dinge aufgeregt haben, die, ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber das ist für mich dann auch teilweise bei Serien ein Grund, einfach dann es nicht mehr zu gucken.
Bei Serien kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da bin ich auch bei vielen schon so ausgestiegen. Was ist der beste Kriegsfilm, der je gemacht wurde?
Ich würde sagen, Apocalypse Now ist, also zumindest was das Vietnam-Kriegsfilm-Genre anbelangt, finde ich so für mich das Nonplusultra immer noch. Auch wenn ich ihn schon irgendwie 15 Mal gesehen habe und quasi mitsprechen kann.
Wow, ich habe den immer noch gar nicht gesehen. Da muss ich noch eine Lücke füllen, auf jeden Fall. Und
ja,
was ist das beste Filmzitat?
Oh Gott.
Das kenne ich gar nicht.
Das kommt wirklich häufig vor.
Schneidet ihr das eigentlich, wenn ich jetzt so lange überlege? Oder?
Nee, das müssen sich die Leute alles anschauen. So.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, ist ja nicht schlimm. Du kannst auch die Frage skippen einfach, nicht?
Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
Okay, und
das kenne sogar ich, ja. Obwohl ich keine Kriegsfilme kenne.
Obwohl ich Apocalypse Now nicht gesehen habe, kenne ich das auch.
Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, Apocalypse Now oder Full Metal Jacket. Also das ist sind so mein, was Kriegsfilme anbelangt, sind das so meine beiden Lieblingsfilme eigentlich. Mhm.
Und was ist der dramatischste Filmtod? Was war?
Das ist doch ganz klar, das ist doch ganz klar Titanic.
Die ist mit Paula auch, auch gesagt.
Sie hängt auf der Planke und da wäre eigentlich noch Platz.
Sie hat ihm
drauf und er säuft da jämmerlich ab.
Ja, ich habe
bis zum, dass sie da mal so ein bisschen Platz macht und da vielleicht auch drauf kraxeln kann. Nein. Sie muss da einfach alleine liegen.
Ja.
Und dann, wenn sie dann am besten, er ist untergegangen und dann pfeift sie immer so. Komm zurück.
Ja, sie pfeift doch, um selbst gerettet zu werden.
Sie denkt das nur an sich.
Sie sagt doch dann immer, komm zurück, komm zurück.
Ja, okay. Also ich habe bis zum Schluss auch geglaubt, dass der nicht untergeht, ja. Aber gut.
Aber jetzt habe ich das noch nie gesehen, dass da noch Platz ist auf dem Plank.
Ja, das habe ich mich auch noch oft gefragt, aber dann dachte ich, okay, wenn er sich da auch noch festhalten würde, dann wird es ja, wahrscheinlich dann umkippen und untergehen.
Also. Was ist die wichtigste Erfindung in der Geschichte des Films?
Die Kamera.
Hat Paula auch gesagt. Ich merke schon, ihr seid voll auf einer Wellenlänge.
Die Frage ist halt auch so. Was ist der, nee, doch, welches ist der beste religiöse Film?
Na, also, da gibt es keine zweite Antwort, außer The Passion of the Christ. Also ich meine, dieser Film.
Von Mel Gibson.
Ich habe den an Ostern wohlgemerkt, am Ostersonntag, zusammen mit meinem Freund Sebastian in Berlin im Kino gesehen. Die waren die einzigen beiden in diesem Film, weil es ist irgendwie niemand auf die Idee gekommen, am Ostersonntag in The Passion of the Christ zu gehen.
Und das ist wirklich nicht verständlich.
Nee. Das erste und das letzte Mal war ich zu zweit im Kino und es gibt nichts Geileres, als zu zweit im Kino zu sein. Das war, als würde uns der komplette Raum gehören. Wir konnten rumlaufen, wir konnten uns Bier holen. Wir konnten uns auf alle Plätze setzen.
Ihr habt am Ostersonntag The Passion of the Christ gesehen und habt dann Bier dazu getrunken.
Das ja, schon.
Ja, aber was denn sonst?
Was soll man denn sonst machen?
Ja, am besten halt Wein. Mit einem Dornen, mit einer Dornenkrone da durstig
sitzen. Wein hatten die da nicht im Angebot, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch Wein geholt.
Ach so, ja. Ihr habt es gekauft da, ja. Okay. Welches ist dein Lieblingsregisseur?
Stanley Kubrick.
Ah, ja.
Gute Antwort. Mhm.
Und deine Lieblingsschauspielerin? Boah, da haben wir auch voll lang überlegt, beide.
Ja, Susan Sarandon ist ganz gut. Gut, also Scarlett Johansson finde ich auch gut, aber ich glaube, das kommt eher auch teilweise durchs Aussehen. Da müsste ich noch ein bisschen überlegen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das, also dass ich jetzt irgendwie finde, dass Frauen irgendwie die schlechteren Schauspielerinnen sind, aber da müsste ich noch mal länger überlegen. Also
vielleicht ist da ja auch die Auswahl so groß.
Ja. Also ich kann dir sagen, wen ich halt überhaupt nicht mag.
Ja gut, okay, aber das dauert das dann wahrscheinlich
halt
echt lange.
Das waren ausnahmsweise keine Frage hier, sondern wir hatten da andere. Dann mach mal hier. Das hast uns trotzdem gesagt. Okay, was sind dein Lieblingsschauspieler männlich jetzt?
Hatten wir das nicht schon? Also
nee. Das war der Protagonist, genau.
Also eigentlich Bill Murray. Also das ist wirklich, ich kenne eigentlich keinen beschissenen Film mit dem. Es ist einfach...
Aber doch, ich habe neulich so ein Alten geguckt, also beziehungsweise ich habe ihn nicht fertig geguckt, sondern ich habe mir irgendwie so 10 Minuten angeguckt und der war so durchgeknallt, dass ich nicht mehr weitergucken konnte. Der auf Drogen hättest du den bestimmt gut fahren können, aber so nüchtern und alleine konnte ich mir den nicht geben, weil ich habe leider schon wieder vergessen, wie er hieß. Naja, quasi war das eine Nullinformation. Welcher Film hat denn die besten Special Effects?
Puh. Na, also wenn man jetzt so genrebildend das sagen würde, würde ich echt sagen Terminator oder Matrix, Jurassic Park.
Oh, Matrix.
Jetzt von den jüngeren Filmen, die mich irgendwie stark beeindruckt haben. Oh Gott.
Matrix ist kein jüngerer Film.
Nee, ist jetzt
naja, Matrix, der erste ist von 99.
14 Jahre,
ja.
Ja,
gut, aber danach. Ja,
stimmt. Keine Ahnung, ich hab manchmal das Gefühl, wenn ich ins Kino gehe, das ist dann zu viel einfach. Also, es ist dann zu unrealistisch, zu viel Computertrick und ich finde, teilweise würde weniger den Film auch irgendwie ganz gut zu Gesicht stehen. Teilweise geht es mir ein bisschen auf den Sack, wenn da so ein Computertrick-Festival ist, dass man, also man weiß eh, das ist extrem alles irgendwie vor der Greenbox gedreht, von der Kameraführung her. Ich habe jetzt im Kino die Vorschau für den neuen Spider-Man gesehen und da dachte ich mir so, das hat gar nichts mehr irgendwie von diesen alten, coolen Spider-Man-Filmen, also alt, in Anführungszeichen. Das ist einfach nur noch Technikfeuerwerk. So, ich bin da ein bisschen skeptisch.
Mhm. Das hattest du
keine Ahnung, wie ist das mit euch? Was würdet ihr denn sagen von den jüngeren Filmen, was da irgendwie der...
Paula hatte Avatar gesagt. Ach, mir so, geht ja, es da ja ganz ähnlich wie dir, dass ich... also ich hatte zwar einen diebischen Spaß beim Hobbit, aber es ist auf der anderen Seite halt, hat er sämtlichen Realismus verloren. So, während es so bei Herr der Ringe noch darauf ankam, das alles möglichst echt aussehen zu lassen, trotz dieser Fantasy-Welt, ist es halt irgendwie jetzt bei den Hobbit-Filmen, diese Fluss, hast du den zweiten Hobbit gesehen jetzt?
Ja.
Wie die da in diesen Fässern auf dem Fluss rennen, das ist eigentlich ein Computerspiel. So. Also,
ja, das ist ein Computerspiel.
Wie die da,
ist aber, ich habe den in 3D gesehen und ich muss sagen, also was die 3D-Effekte anbelangt, war der Hobbit, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Filme in 3D gesehen, war aber der Hobbit, finde ich, noch der beeindruckendste. Aber du hast schon recht, auch dann am Ende die Szene, wo dann diese Goldstatue zerschmilzt, also das war schon...
Nee. Und das nimmt halt im Ganzen so die Dramatik, also du hast die Dramatik, du hast doch nie das Gefühl, dass irgendjemandem da wirklich ernsthaft was passieren könnte, sondern denkst halt so, okay, falls einer stirbt, dann ein nächstes Leben und weiterspielen.
Ja,
so.
Beim Hobbit stirbt ja auch keiner.
Ja,
also wer stirbt denn da? Niemand.
Wird noch passieren, nicht? Spoiler. Achso, also, ja, wir spoilern hier übrigens.
Das hab ich doch. Also ich finde aber, also mich stört es halt gar nicht, weil wenn ich einen Film angucke, dann vergesse ich solche Sachen irgendwie auch. Genauso wie ich, wenn ich auf einem Mini-Bildschirm einen Film angucke, das Drumherum irgendwann nicht mehr sehe und wie ich bei einem Schwarz-Weiß-Film den Film dann auch sehe, ohne dass mir auffällt, dass da keine Farben dabei sind. Und so ist das bei diesen Special Effects auch. Nur wenn halt bei diesen 3D-Filmen irgendwas echt grottig unscharf ist, dann, ja, also dann sehe ich das noch und dann stört es mich halt. Auch,
ne? Ich fand den Hobbit ziemlich cool, den zweiten Teil. Also,
ich fand den, also ich habe mich da auch wirklich gut amüsiert, aber ich finde, es fehlt halt wirklich so dieses emotionale Investment. So, wenn Frodo. Investment. Ja, wenn Frodo in den Gefährten da den Speer in die Seite kriegt, da denkst du echt, oh Scheiße, so, um den ist es jetzt geschehen. Aber wenn jetzt hier irgendwie da, der dicke Bombu in seinem Fass ein halbes Dutzend Orks, oh Mad, so, habe ich nie wirklich Angst darum, dass
ja,
dem jetzt irgendwas
auch
geschehen
keine Angst,
könnte.
Weil ja, immer Legolas um die Ecke
ja.
Kalt macht.
Also das ist
Sinn. Warum ist Legolas überhaupt in diesem Film drin? Der ist einfach nur da, um blond durchs Bild zu huschen. Am besten immer auf irgendwas, was er als Surfbrett oder Skateboard benutzt, um dann die
kam mir sehr bekannt vor, ja.
Ich mag ja Filmreferenzen, also das stört mich nicht.
Ja, aber der Legolas da war doof. Der war auch echt unsympathisch.
Ja.
Sein Papa war unsympathisch.
Ja, der war irgendwie echt strange.
Das ist halt ein Elb, nicht? Hier, machen wir weiter. Was sind die beste Filmmusik?
Oh. Ich finde jetzt wirklich die Filmmusik von Jurassic Park ziemlich gut.
Ich hatte die auch. Also, ich hatte jetzt irgendwie seit 2 Wochen Dauerohrwurm davon. Aber du hast schon recht, die ist schon ziemlich gut.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Ich darf es jetzt nicht summen, sonst kriegen wir Probleme mit der GEMA. Die ist da hart hinterher. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung, so nebenbei, oder guckst du immer total konzentriert einen Film?
Ich gucke, wenn dann Filme, wirklich konzentriert. Also, zumal sich mein Filmschauverhalten auch total geändert hat, weil ich fast überhaupt kein Fernsehen mehr gucke. Also wenn ich Filme gucke, dann gezielt. Mhm. Okay. Also nebenbei gar nicht. Also es sei denn, es ist wirklich irgendein Nonsens, der mal irgendwie im Fernsehen kommt, aber dann, keine Ahnung, spiele ich am Handy rum oder so und folge dem Film nicht. Bei Tatort ist es öfter mal so, dass ich nur so halb zuschaue, aber das, ja, ist halt Tatort.
Tatort hat einen Krimi-Preis.
Das guckst du ja auch nur, weil es halt Sonntagabend kommt.
Oder ich glaube insgesamt der Tatort als Entität.
Naja. Okay. Naja.
Jetzt kommt die aufschlussreichste Frage. Welche Rolle würdest du gerne spielen?
Oh.
Von allen Filmrollen, die du gesehen hast, wer wärst du gerne?
Ich wäre gerne Jon Snow von bei Game of Thrones.
Aha, und warum?
Einfach so, keine Ahnung.
Aha. Interessant.
Okay, und dann noch. Welches ist dein Lieblings-Disney-Film?
König der Löwen.
Oh Gott.
Dein Lieblings-Sportfilm?
Mhm. Das ist schwierig, aber ich habe das ja im Vorgespräch dem Daniel eben schon erzählt. Ich habe jetzt letztens Rush geguckt. Das ist dieser Film mit Daniel Brühl über wie heißt er denn? Den
Niki
österreichischen Niki Lauda mit dem kaputten Ohr. Und der hat mich echt überrascht. Der war wirklich gut.
Okay.
Ob das jetzt der beste Sportfilm ist, den ich jemals gesehen habe, ich weiß nicht, ist Fever Pitch verfilmt? Keine Ahnung.
Ist verfilmt.
Okay, habe ich nicht gesehen, aber wird nicht gut sein. Aber Fever Pitch ist auf jeden Fall das beste Sportbuch, was ich jemals gelesen habe, Fußballbuch. Mhm. Ich weiß nicht, mir fällt dann auch an jedem gottverdammten Sonntag ein. Das ist...
Du kennst echt viele Sportfilme.
Von Oliver Stone oder so. Der ist auch ganz gut, so ein Footballfilm, aber
dir ist auch eingefallen.
Sportfilme sind jetzt nicht so mein Lieblingsgenre eigentlich. Weil,
wessen sind es schon so? Sportfilm ist eher so Stiefkind,
ja auch,
oder?
Also keine Ahnung, ich habe ja auch wenig Bezug zu amerikanischen Sportarten und deutsche Sportfilme gibt es ja kaum, weil...
Das Wunder von Bern.
Das ist mir auch gerade eingefallen.
Das ist ungefähr der beschissenste Film, der jemals über Fußball gedreht wurde, glaube ich.
Soll ich dir sagen, was mein Lieblingssportfilm war?
Ja.
Cool Runnings.
Ach so. Ja, okay, den habe ich vergessen.
Der ist super.
Der ist auf jeden Fall gut, ja.
Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder auch fliegen? Okay. und welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
Täglich grüßt das Murmeltier.
Oh. Die letzte
Frage. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
Oh. Dings, hier. Der Film mit Alicia Silverstone.
Clueless, was sonst? Clueless,
ja, genau.
Jawohl. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal an, oder?
Jawohl, gehen wir in medias res. Das heißt, jetzt kommt das Intro. Okay.
Genau.
How do you know they're all female? Is somebody go out in the park and pull up the dinosaur skirts?
We control their chromosomes. It's really not that difficult. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that.
Deny them that?
John, the kind of control you're attempting is... it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is.
There it is.
You're implying that a group composed entirely of female animals will breed?
No, I'm simply saying that life, finds a way.
Man soll ja Intros nie anmoderieren.
Darf man da überhaupt reinschwätzen?
Nee, das ist das zweite Mal. Man soll ja auch nicht in Jingle reinschwätzen.
Ja, du kannst ja vielleicht dann schneiden, nochmal drüber ziehen.
Ja, oder ich lasse es einfach, um zu zeigen, was für Noobs wir sind. Hallo Paula!
Hallo Daniel!
Hallo Matthias!
Hallo Daniel!
Hallo Matthias!
Hallo liebe Zuhörer
und hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang. Heute sind wir zu dritt Wir haben einen Special Guest eingeladen, der freundlicherweise auch zugesagt hat.
Mit dem wir auch schon eine halbe Stunde geredet haben. So, dass, das wird eh keiner jetzt erst zuschalten, von daher kennen dich schon alle. Ja, und
genau.
Bist schon voll integriert, deswegen können wir gleich dazu übergehen. Welchen Film haben wir denn heute geguckt, Matthias?
Jurassic Park.
Genau. Und wir fangen ja immer so an, erstmal fangen wir immer so an, dass wir grob sagen, wie hat dir denn der Film gefallen?
Ist einer meiner Lieblingsfilme. Seit Kindheit an.
Ja. Wie fandst du den Film, Paula?
Ich fand ihn super. Ich stehe auf Dinos.
Und ich muss sagen auch, dass ich total überrascht war, wie gut der Film immer noch funktioniert. Weil ich dachte, ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen und ich dachte so, ja gut, jetzt über 20 Jahre alt, die Dinos werden bestimmt nicht mehr so geil sein. Und ich meine, er hat auch ziemliche Schwächen in der Handlung, da müssen wir noch drauf kommen. Aber trotzdem.
Und die waren schon immer da.
Ja, ja, aber trotzdem hat er mir unglaublich viel Spaß gemacht, der Film. Also.
Und selbst die Dinos. Also, ich habe ihn ja auch jetzt vor kurzem mal auch in der amerikanischen Originalversion gesehen, was jetzt nichts mit den Dinos an sich zu tun hat, aber auch die Animationen sind eigentlich immer noch, also kann man sich immer noch angucken. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt super veraltet aussehen würde.
Ja, das fand ich halt auch so cool an dem Film. Das war allerdings auch das Einzige, glaube ich, was mir gefallen hat.
Echt? Das Einzige?
Ja, aber gut, das hat halt schon einen großen Stellenwert. Mhm.
Auch nochmal kurz vorweg sage ich, dass wir hier spoilern. Der Film ist 20 Jahre alt, den hat eh jeder schon gesehen. Das heißt, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, sondern werden hier jedes noch so dreckige Detail der Handlung verraten. Und zwar machen wir es ja mal so, dass wir die Handlung in 5 Sätzen wiedergeben. Und als Neuling darfst du das übernehmen, Matthias. Versuch uns mal in 5 Sätzen zu erzählen, worum es in Jurassic Park geht.
Dinosaurier sterben aus. Vorher haben die Mücken Dinosaurier gestochen, sind im Harz eingeschlossen.
Was für ein Harz denn?
Harz. Werden zu Bernstein. Das waren jetzt schon 3 Sätze. Vorher wurde Bernstein ausgelohnt, Dinosaurier, Park wird errichtet, alle sterben.
Da merkt man, dass du wahrscheinlich noch keine einzige Folge von uns ganz durchgehört hast. Sonst wüsstest du, dass die 5 Sätze nur so eine Floskel sind. Wir haben es noch nie geschafft, die Handlung in 5 Sätzen darzustellen.
Ich finde, Matthias hat das total gut wiedergegeben. Ja, super.
Okay, gut, weiter.
Jetzt habe ich da einen Faden verloren.
Obwohl ja eigentlich das mit dem alles sterben nicht stimmt. Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf gucken.
Ja, eben.
Unterschiede zwischen dem Buch.
Auf jeden Fall. Naja. Ich sag mal ein paar Eckdaten zu dem Film. Der ist 1993 in die Kinos gekommen. Der Genre ist schon mal so ein Problem. Wir sind irgendwo zwischen Science-Fiction, Horror, Abenteuer und Actionfilm.
Horror. Mhm. Ah, dieser Arm, das ist Horror.
Ja, auch, also die ganze Inszenierung und Dramatik ist Horror.
Die ganze Figur der Ellie Sandler, heißt sie so?
Das ist auch der reinste Horror. Okay, okay.
Nee, überhaupt Kinder im Film. Nein, aber wie der T-Rex inszeniert ist und so, das ist schon alles klassische Horrorfilmlogik. Auch so, wie es sterben ja nur die Bösen. Das ist ja auch total absurd. So. Du guckst den Film eigentlich und weißt in der ersten Szene oder mit Einführung der Charaktere, wer sterben wird, nämlich jeder, der irgendwie unsympathisch ist.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Genau, und vor allem, der Witz ist ja, dass dieser Hammond ja im Buch total, also viel vielschichtiger dargestellt wird und ja eigentlich auch ein Böser ist. Und der ist ja einfach nur der liebe Onkel, der liebe Großvater in dem Film dann. Und im Buch stirbt er und im Film überlebt er ja. Also das ist ja dann, also es ist extrem weich gespült, auf jeden Fall.
Aber ich finde schon, dass man, also man merkt schon, dass der auch böse ist, ja, weil der vielleicht so naive Ideen vordergründig hat, aber im Hintergründig ja nur seinen Profit im Blick hat. Also da wird ja auch öfter mal angespielt, sogar im zweiten Teil dann noch, ja.
Er Profit und er möchte Kinder zum Lächeln bringen.
Ja, genau.
Ganz wichtig.
Ja. Und was ganz Besonderes. Ja. Und außerdem stirbt noch dieser krasse Jäger, ne?
Ja, das ist
also gut, ich finde jetzt
aber
nicht,
dass
der hat jetzt nichts Böses gemacht, der Jäger, aber er ist auch unsympathisch.
Gut, dadurch, dass er ein Jäger ist, ist er schon
dann
irgendwie böse.
Dann stirbt der Anwalt, der hat auch nie was Schlimmes gemacht. Der
und
ist aber
Samuel
auch
L. Jackson stirbt auch.
Nee.
Doch natürlich, dessen Arm der ach, legt stimmt. sich ja dann, ja, dieser abgerissene ja. Arm legt
das
sich auf
die Kettenraucher. Rauchen ist eine Sünde, deswegen muss der sterben. So ist das Horrorfilm.
Dennis Nedry, auch einer der besten Charaktere im ganzen Film und auch, würde ich sagen, in der ganzen Filmgeschichte, einer der besten Charaktere, der stirbt auch.
Wer ist das?
Das ist der Verräter, der den ganzen Park ausschaltet. Und, ach, wenn du jetzt schon sagst, einer der besten Charaktere in der Filmgeschichte, ich muss auch hinzufügen, einer der schlechtesten Autofahrer in der ganzen Filmgeschichte.
Ja, das sagt ja nur, wie nervös der
diese
Kerl
Nummer,
ist.
Das ist schon extrem albern, wie der dann in den Kragen landet. Weil, also, ich meine, der hat einfach nur mal kurz auf die Bremse treten müssen und er hätte überlebt. So. Der hat
regnet wie Sau da. Ich meine, fahr immer aber, so ein Jeep, wenn du in Eide bist.
Sorry, wegen der Nummer hat er wirklich den Tod verdient. So. Also die ganze Dino-Klau-Geschichte ist mir egal, aber.
Ich fand es total realistisch. So würde ich wahrscheinlich fährt. Auch fahren, wenn ich nur 20 Minuten Zeit hätte und alles so.
Naja, jedenfalls ist das Drehbuch von Michael Crichton himself und David Koepp. Da kann man jetzt, also wenn man nach der Studio-Propaganda geht, wollte Crichton Unterstützung. Man kann es allerdings auch so interpretieren, dass Crichton einen Drehbuchentwurf abgeliefert hat, der halt einfach durchgefallen ist. Und daraufhin hatten sie noch einen zweiten Drehbuchautor, nämlich David Koepp, engagiert, der dann den Karren wieder aus dem Dreck gezogen hat. Whatever. Hier, die Musik stammt von John Williams, dem berühmt-berüchtigten John Williams, der ja so ziemlich alles komponiert hat, was von Rang und Namen ist. Also der hat Star Wars gemacht, der hat Indiana Jones gemacht, natürlich Jurassic Park, noch zwei Dutzend andere und auch zum Beispiel Harry Potter. Es stammt auch von ihm. Also der ist einer der ganz, ganz großen. Die Besetzung ist meines Erachtens auch ziemlich schwach eigentlich. Wir haben Richard Attenborough als dem wie heißt er hier, den Parkchef?
Grant?
Nee.
Ach, Parkchef. Dann war das Hammond.
Hammond, genau. Richard Attenborough spielt Hammond, den finde ich ziemlich cool. So. Der ist eigentlich auch Regisseur. Sein berühmtester Film ist Gandhi.
Ich kenne den so
gut. Grant, der Protagonist, wird von Sam Neill gespielt, den ich eher so, naja, finde.
Wo spielt der noch mit?
Das weiß keiner.
Naja, der hat so bei Jurassic Anfang, Park 3 spielt er noch. Anfang der 90er hat er so verschiedene irgendwie Abenteuerfilme, die aber alle irgendwie ziemlich unerfolgreich waren, gespielt. Aber vor allem Ding, halt auch die Rolle und wie er es spielt, das ist irgendwie Indiana Jones verarme, oder? Also das ist original alles Indiana Jones, nur dass es halt ein Paläontologe ist und kein
Archäologe.
Kein Archäologe, genau. Dann sein weiblicher Sidekick ist Laura Dern. Die spielt, wie heißt sie, die Frau? Die
Ellie Sandler, glaube ich.
Ellie Sandler, genau. Ellie Sattler, meine ich.
Sattler, ja. Ja,
Ellie Sattler.
Wir sind gut informiert auf jeden
Fall. Die finde ich okay, aber jetzt auch nicht irgendwie besonders herausragend.
Echt, ich finde die extrem nervig, aber gut.
Echt? Findest du die so schlimm?
Ja.
Und während wir geschaut haben, hast du dich auch die ganze Zeit geärgert.
Okay, dann ist sie wohl schlechter, als sie mir in Erinnerung geblieben ist. Dann Jeff Goldblum spielt Malcolm. Das macht er ziemlich gut, weswegen er ja dann in Independence Day nochmal genau die gleiche Rolle spielen darf.
Also ich dachte, deswegen darf der nochmal auftreten.
Ja, nee, aber auch in Independence Day ist es quasi wieder dieser Wissenschaftler, der coole Sprüche rockt, so. Und wie Paula schon sagte, ist in einer kleinen Nebenrolle ist Samuel Jackson, damals halt auch noch gar nicht so bekannt wie heutzutage. Und die Regie stammt von keinem geringeren als
Steven Spielberg.
Genau. Und der hat so eine lange Filmografie, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man alles nennen soll. Also ja, wichtig ist wahrscheinlich der Weiße Hai, weil vieles, was wir hier sehen werden, hat er schon vorher in der Weiße Hai ausprobiert. Indiana Jones hatte ich schon erwähnt. E.T. Schindlers Liste ist noch ganz wichtig. Aber wirklich, da sind extrem viele Filme drinne. Jetzt auch schon seit 40 Jahren ist der am Start, die alle sehr, sehr erfolgreich waren. Ich glaube, er ist auch der erfolgreichste Regisseur so von den Einspielergebnissen. vielleicht James Cameron noch ähnlich. Und er hat auch unglaublich viele Oscars und so gewonnen. Die Frage ist jetzt an euch, findet ihr, dass Spielberg einer der ganz großen Regisseure ist?
Also, ja.
Also aufgrund seiner Popularität ist er bestimmt einer der ganz großen. Die Frage ist ja...
Vom Können meinte ich jetzt, ja.
Ob wir jetzt Freunde seiner Filme sind, das wäre ja die Frage. Also, dass er es drauf hat und dass er einer der größten Regisseure Hollywoods ist, ich glaube, das ist unbestritten. Ob ich jetzt jeden seiner Filme so toll finde, das ist die andere, wäre die andere Frage. Und da würde ich das eher verneinen. Also,
ja, die sind vielleicht nicht unbedingt alle jetzt so mein Geschmack, aber spannend sind sowohl und das wäre auch schon mal eine Qualität.
Ja. Ich finde halt, er ist ziemlich oldschool. So. Seine Filme sind immer sehr konventionell gemacht und teilweise schon so ein bisschen so zu perfekt alles durchgeplant und so. Das kann ich irgendwie schlecht. Naja, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Aber ich finde halt, der ist so ein bisschen zu spät geboren einfach so. Wenn er irgendwie so 20 Jahre älter wäre, dann wäre der einer der ganz, ganz großen Regisseure. Aber jetzt heutzutage, wenn du so Vergleiche hast wie Tarantino, Christopher Nolan oder Scorsese oder David Fincher, die machen halt irgendwie frischere Filme so. Die haben viel kreativere Einfälle. Aber nichtsdestotrotz ist Spielberg halt schon extrem, ja, einfach handwerklich extrem gut.
Ich gucke nur gerade, was der noch so gemacht hat.
Ja, also der hat so echt gute Sachen, aber auch hin und wieder immer mal Aussetzer. So. Also keine Ahnung.
Was wären denn deiner Meinung nach die Aussetzer sozusagen?
Terminal, dieser, wo Tom Hanks die ganze Zeit am Flughafen rumhängt, das ist irgendwie jetzt nicht so der geilste. Vergessene Welt, Jurassic Park 2 war jetzt auch nicht so der Hammer. Ja, die anderen, die sind alle okay, aber halt auch nicht so der Burner irgendwie. Also, Soldat James Ryan, Minority Report, Catch Me If You Can fand ich ziemlich gut. Okay, Krieg der Welten war auch extrem schlecht. So, denn,
Soldat James Ryan ist ja auch so eine Sache. Der ist ja am Anfang gut und dann wird er immer schlechter zum Ende.
Okay. Und ja, genau, noch so ein Aussetzer war natürlich Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels.
Naja, also...
ja?
Kann man sich drüber streiten.
Ah.
Stimmen, die sagen, der hat das Erbe entweiht mit dem Film, sozusagen. Aber ich fand den Film jetzt gar nicht so schrecklich.
Nee?
Nee.
Aber der hat die
anderen... Trotz des Kühlschranks?
Nein, ich weiß nicht. Ja gut, jetzt, wenn man die vorherigen Filme, die ersten drei, mit dem vergleicht, dann ist es natürlich schon ein Abstieg. Aber ganz so schlecht, wie er gemacht wurde, finde ich nicht eigentlich. Aber gut, wir sprechen ja über Jurassic Park und nicht über
Indiana
Jones 4.
Tja, so. Möchte vielleicht mal jemand was über Jurassic Park sagen? Ja,
womit sollen wir anfangen?
Ich weiß auch gar nicht, wie man da einsteigen soll. Die Handlung haben wir ja nun.
Kurz umrissen.
Ja.
Ich kann mit dir einen Einstieg liefern. Meines Erachtens ist das Leitthema des Films eine unglaubliche Technikskepsis und Fortschrittsskepsis. Du hast das vorhin schon angedeutet, Matthias, mit dieser, dass sie da Gentechnik sehr kritisch betrachten. Aber das ist nicht alles so. Eigentlich alles, was irgendwie mit Fortschritt und Technik in dem Film präsentiert wird, wird als schlecht dargestellt. Das fängt schon ganz am Anfang an, wenn Grant da irgendwie da mit so einer Explosion sie auf dem Computer ein Dino-Skelett darstellen und er sich darüber beschwert, dass das überhaupt keinen Spaß mehr macht und dann irgendwie auch noch der Computer kaputt geht, als er eben in die Nähe kommt. Dass dieses Motiv, dass Grant halt irgendwie so der Anti-Techniker ist, zieht sich halt durch. So zum Beispiel, er kriegt die Sicherheitsgurte in dem Helikopter nicht zu und dann knotet er sie halt einfach als Indiana Jones zu.
Hey, aber das ist ja keine Technik, also ist ja einfach eine Mechanik.
Das geht dann in die Richtung auf jeden Fall.
Dann der dann, also so Malcolm ist ja auch der Mahner die ganze Zeit, der labert, also der hat ja eigentlich nur die Rolle, die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger zu haben.
Die Natur bahnt sich ihren Weg.
Das Leben findet einen Weg, bitteschön. Und auch noch der Mangel an Demut in diesem Raum
kotzt mich an.
Ja, es ist also der ja, erzählt denen die ganze Zeit, wie scheiße sie sind, weil sie ja modern sind quasi. Und dann ist es ja auch typisch, dass der Nerd quasi der Verräter ist, der dann den Park abschaltet und überhaupt, dass sie sich auf Computer verlassen haben.
Und solchen Leuten kann man auch nicht vertrauen.
Technik und so. Also es ist wirklich, wird alles, was irgendwie mit Technik und halt Biotechnik zu tun hat, wird als schlecht dargestellt und nur menschliche Werte sind das Wichtigste. Das Ganze, das kulminiert so in einer echt albernen Szene, wo Ellie Sattler mit Hammond in dem Hotel sitzen und Hammond isst das Eis, weil es sonst schmilzt und sie reden irgendwie darüber, was passiert ist und dann meint Sattler tatsächlich, dies ist ein Problem, wo er mit Gedanken und Logik keinen Ausweg finden kann, da helfen nur noch Gefühle.
Gefühle?
Ja, das hat so überhaupt keinen Sinn. So. Hey, also und die Dinos rennen jetzt hier rum.
So mit Gefühlen gegen jemanden reden und dann wie, hey, also komm.
Ja, mal. Dieser Dialog ist ziemlich sinnfrei, einfach nur. Aber das ist halt einfach so dieses komplette Thema immer, die bösen Wissenschaftler und was sie nicht alles für schreckliche Erfindungen machen. Die immer nur ausprobieren wollen, ob etwas möglich ist, aber sich nie Gedanken machen, ob es denn auch sein sollte. So.
Ja, aber das ist doch total die wichtige philosophische Frage oder ethische Frage.
Ja, und
Frage.
Das ist ja auch das, was eigentlich im Buch transportiert wird. Das Buch transportiert ja diese Kritik an der Gentechnik. Also das Buch speist sich ja eigentlich tendenziell eher aus dieser Kritik an der Gentechnik und daraus, dass der Mensch eben versucht, in die Natur mittels Gentechnik einzugreifen und dass das nur nach hinten losgehen kann. Das verwebt er dann, Crichton dann mit dieser Chaos-Theorie. Das kommt ja in dem Film nie wirklich raus, wie heißt der Wissenschaftler? Ich
Malcolm. Vergessen.
Wenn Malcolm über die Chaos-Theorie spricht, das ist dann eine Szene, wo er dann Ellie das erklärt, was die Chaos-Theorie ist, anhand dieses Tropfens, der dann die Hand runterläuft.
Also
so.
Ich hab's nicht
das erklärt er ihr und im Hintergrund laufen die Kinder schon aus dem Auto raus und so. Also das geht im Film eigentlich total unter.
Wobei das ja eigentlich eine schöne Szene ist, wenn dann die Kinder rauslaufen. Ja, ich muss ja aber mal ganz ernsthaft sagen, es gibt so einen YouTube-Kanal Cinema Sins und der hat so einen Leitspruch, The Book Doesn't Matter. Und
ja, okay.
Wenn hier Crichton auch noch so viel über Chaos-Theorie schreibt, wir sprechen hier über den Film, nicht über das Buch. Aber
also gut, es ist dann, vielleicht kann man dann durch Malcolms dämliche Sprüche das immer wieder, also versucht der Film das tatsächlich auch mal anzudeuten.
Ja, genau.
Diese Kritik, ja, sie geht halt leider nur unter.
Nee, finde ich eben nicht. Also ist das schon durchaus positiv, weil, also verglichen mit zeitgenössischen Actionfilmen gibt es halt nicht so einen Subtext. Aber ich finde halt nicht, dass es untergeht, sondern ich finde, es ist im Gegenteil extrem mit dem Holzhammer wird es dir immer wieder eingedroschen, diese Moral. Und die Moral von der Geschichte, wenn du dir anmaßt, Gott zu sein, wirst du am Ende vom Dino gefressen.
Ja, man merkt es ja eigentlich auch am besten in dieser einen Szene, in der die in dem Labor sind und sich alles erklären lassen. Was ist los?
Bist du noch da, Matthias?
Ja, ich bin noch da.
Achso, du hast ein Standbild. Irgendwie.
Irgendwie hat sich hier Skype halb aufgehängt.
Na gut. Was? Labor? Genau. Und der Gentechniker verrät seinen Gästen, dass eigentlich gar nichts passieren kann, dass die Dinos sich ja auch nicht vermehren können und sich deswegen auch nicht irgendwie weiterentwickeln, was auch immer, weil es alles nur Weibchen sind, die da ausgesetzt werden und dann sieht man ja später dieses Gelege und naja. So, jetzt habe ich irgendwie voll den Faden verloren.
Ja, und das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht, weil man ja die Natur nicht im Zaum halten kann. Und sie haben alle gedacht, sie haben ein Weibchen, aber nein, sie vermehren sich doch.
Genau, weil
seinen Weg und so weiter.
Richtig.
Ich erzähle mal ein paar Fun Facts über die Produktion, denn die ist durchaus erstaunlich. Also da gibt's viel Wissenswertes drüber, was echt Spaß macht. Zum Beispiel haben die Vorbereitungen zu dem Film schon angefangen, bevor das Buch veröffentlicht war. So irgendwie Crichton hatte gelauncht, was er schreiben wird, und die Leute waren so scharf drauf, dass sie schon irgendwie auf das Manuskript so einen Bieterkrieg in Hollywood ausbrach und sie dann halt die Rechte ersteigert haben und schon sogar dann anfingen, den Film zu produzieren, bevor das Buch überhaupt fertig geschrieben war oder zumindest veröffentlicht war. So waren die dann über 2 Jahre lang in der Präproduktion, wo sie halt zum Beispiel viele Studien darüber gemacht haben, wie sich lebende Wildtiere bewegen, um das halt für ihre Dinos zu machen. Aber ein anderer sehr ausführlicher Aspekt der Präproduktion war, dass sie sich halt überlegt haben, wie machen wir das, wie stellen wir diese Dinos dar?
Also anatomische Bewegung jetzt und nicht welche Richtung.
Genau, wie sieht das aus, wenn sich so ein Vogel vor einem Ding bewegt, oder wie sieht das aus, wenn sich ein Reptil bewegt? Mhm. So. Und der Clou war dann halt, dass sie auf 2 Techniken zurückgegriffen haben, um die Dinos darzustellen. Einerseits hatten sie ganz klassisch halt Roboter mit einer Gummihaut überzogen, waren die Dinos. Und dann, und das ist halt auch das, was den Film so herausragend macht, hatten sie halt computeranimierte Dinos. Und zwar hatten sie zuerst, wollte Spielberg das nicht, weil als
der wollte keine Computer.
Genau, als er
weil
halt
er
hörte,
so ein Technikfeind ist, Technophob.
Erstaunlicherweise ist er das ja gar nicht, wenn du seine Filme anguckst. Die sind ja immer voller technischer Spielereien. Denk nur an E.T. so. Aber.
Ja, gut, aber er kritisiert es ja auch. Denk doch mal an AI.
Ja. Ja,
gut. Mach weiter.
Das Problem war ein anderes. Als er halt hörte, irgendwer hat halt den Vorschlag bekommen, wir könnten die Dinos ja im Computer darstellen. Terminator 2 war jetzt auch gerade der erste Film, in dem ganz massiv computeranimierte Bilder eingesetzt worden waren, gerade in den Kinos gewesen. Und Spielberg wollte das nicht, weil er halt dachte so, das sieht dann aus wie Super Mario Brothers, wenn er dann da computeranimierte Dinos hat, und hat es dann stattdessen anfangs mit Stop Motion versucht, aber es sah halt scheiße aus, es hat ihm nicht gefallen, und dann haben sie ihm doch mal Entwürfe gemacht, wie es im Computer aussah. Und er war so begeistert davon, dass er dann zu dem Typen von der Stop Motion Firma meinte, dass er ja auf den Computer geht, und der Typ dann sagte, ja, dann bin ich jetzt wohl arbeitslos, und Spielberg antwortete, sie meinen wohl ausgestorben. Oh. Und den Dialog haben sie dann sogar später in den Film übernommen.
Richtig. Das war der Szene, als dann Hammond, Sattler und Grant empfängt in ihrem Wohnwagen.
Nee, später.
Bei der Ausgrabung? Ist es nicht da?
Da wissen die das ja noch gar nicht, dass sie in den Dino
packen. Genau,
das sind, als sie das Hotel, zum ersten Mal in das Hotel kommen. Da sagt das Malcolm zu Grant.
Okay.
Ein ganz anderer, aber auch großes Problem waren die fahrerlosen Autos, die wohl, ich glaube, auch schon im Buch vorkommen. Und sie anfangs auch irgendwie Probleme hatten, wie sie das hinkriegen, denn die Technik existierte halt einfach nicht. Wir sind ja jetzt gerade so dabei, das erste.
Wieso, das ist doch das gleiche wie in der Achterbahn.
Ja, aber diese Schiene war halt einfach nur eine Schiene, und da fuhren ja die Autos nicht drauf, so, sondern das war ja einfach nur Deko. Das waren ja stinknormale.
Ja, aber
das
hätten die doch so machen können, mit so einer Kette oder irgendwie so.
Na, sie haben es auf alle Fälle anders gelöst, und zwar sitzen die Fahrer im Kofferraum und haben so ein kleines Display, und das Lenker.
Ja, wie bei diesem James Bond Film eigentlich dann, ne? Es gibt auch so eine Szene bei James Bond, wo er mit seinem Handy den BMW lenkt. Aber gut.
Das ist nicht ganz das Gleiche. Die saßen halt hinten und hatten einfach einen Bildschirm, wo sie gesehen haben, wo das Auto hinfährt. Das musste ja auch nicht großartig fahren, sondern wie gesagt, nur über diese Schiene immer. Achso, ja, die Raptoren waren teilweise auch Männer in Gummianzügen. So, glaube ich, zum Beispiel immer, wenn sie versuchen, durch irgendwelche Türen zu springen, so, dann.
Krass.
Und eine ganz nette Anekdote, die mir gefallen hat, war in der berühmt-berüchtigten T-Rex-Szene, das ist ja wie wild am Regnen, das führte zu einerseits zu dem Problem, dass sich die Gummihaut von dem T-Rex unglaublich mit Wasser vollgesogen hat, sodass das Ding unglaublich schwer wurde und sehr schwer zu steuern war, weswegen das Team nach Drehschluss immer damit beschäftigt war, diesen Dino wieder trocken zu föhnen. Richtig. Standen da immer ein Haufen von der Crew mit Föhn um den riesen Dino rum und haben ihn versucht,
genau, wieder zu trocknen. Genau, und das ist ja auch ein Punkt, die haben ja nie ein Minimodell genommen, sondern sie haben immer den T-Rex in Originalgröße nachgebaut.
Genau.
Auch der Kopf, also der Kopf war dann natürlich auch auf einem Gerät drauf, so, aber es war ja immer in Originalgröße. Die haben ja nie mit kleinen Modellen oder so in dem Film gearbeitet.
Genau, also entweder mit Computeranimationen, meistens wenn man die Dino in der Totale sieht, dann sind es Computeranimationen, oder halt mit Robotern, wenn man nur Teile der Dinos sieht. Und eine andere lustige Sache war halt, dass es halt mit dem Trockenföhn nicht ganz geklappt hat, so dass ein bisschen Wasser in den Roboter reingeflossen ist, was zu so Kurzschlüssen führten, und das führte dazu, dass der Dino sich manchmal von alleine bewegte. Und es gibt so Anekdoten, dass halt jeder immer wusste, wenn aus der Ecke, wo das T-Rex-Modell stand, wieder Schreie kamen, dass das Vieh wieder anfing, sich zu bewegen, weil sich wohl da jeder mal erschreckt hat, wenn er an dem Roboter vorbeilief und auf einmal fing er an, den Kopf zu bewegen.
Das ist auch echt, das ist der Horror.
Ja, auf jeden Fall, das ist krass.
Das wäre auch ein schöner Tod von einem T-Rex-Modell. In der Drehpause totgebissen zu werden.
Als von T-Rex-Roboter. Das ist natürlich
übel. Er starb. Getötet durch ein T-Rex.
Ja, im Film ist ja eine ganz wichtige Story oder Plotpunkt, dass es einen Hurricane aufzieht. Und den hatten sie tatsächlich so. Reiner Zufall war, sie haben es auf Hawaii gedreht. Und sie hatten da irgendwie einen Hurricane kam, so dass halt einige dieser Wind- und Sturmszenen tatsächlich original sind. Die Vibration im Wasser, wenn der T-Rex das erste Mal kommt. Mhm. Das weißt du das noch, Matthias, wie sie das gemacht haben?
Das ist auch mit ein Ding, wo ich mir auch, als ich damals klein war, schon Gedanken drüber gemacht habe, wieso, wenn dieses Vieh ankommt und es alles bebt, wie kann es dann noch jagen? Also ich meine, die potenziellen Beutetiere müssen es doch schon meterweit einfach spüren, dass dieser T-Rex ankommt. Also irgendwie vom Effekt her ist es funktioniert, aber wenn man das logisch betrachtet, ist es eigentlich völliger Nonsens. Also
Lass mich nur drei Sachen zur Produktion sagen, dann gehen wir darauf ein. Nämlich erstmal, wie sie es das gemacht haben mit dem Wasser, war, dass unter dem Glas stand eine E-Gitarre und sie haben die angeschlagen und dadurch haben sie diese Vibration erzeugen können. Genau, die Geräusche der Dinos haben sie immer aus verschiedenen Tierlauten zusammengemixt. So ist zum Beispiel der T-Rex aus Baby-Elefant, Tiger und Alligator zusammengemixt.
Das kannst du mal einspielen. So ein Brüller dann noch.
Meinst du so als O-Ton? Mhm. Das musst du nachher an diese Stelle reinschneiden.
Ja, aber ich hätte sagen.
Noch einmal.
Das ist jetzt aber nicht der Dino, sondern das ist das Publikum, das ich brauche.
Ach so.
Aber ich kann es nochmal einspielen, und zwar jetzt. Fuck, Alter. Das ist unwiderzieht. Genau, und eine letzte Sache ist noch, dass Spielberg direkt im Anschluss an Jurassic Park Schindlers Liste gedreht hat. Und zwar direkt als Jurassic Park abgedreht war, ist er weiter nach Polen, um Schindlers Liste zu drehen, sodass er die Nachbearbeitung von Jurassic Park gar nicht mehr selbst übernommen hat, sondern nur noch übers Telefon quasi als Supervisor fungiert hat. Und ein anderer Buddy von Spielberg hat das dann gemacht. Jetzt ratet mal, wer.
Ich kann nicht raten, ich weiß es schon.
Keine Ahnung.
Das war George Lucas. Wow. Und George Lucas war dann so begeistert von den Computeranimationen, dass er dann auch auf die Idee kam, jetzt Episode 1 bis 3 zu machen.
Oh ja. Oh mein Gott.
Nicht, weil er noch Kohle verdienen wollte, sondern weil er die Special Effects so toll fand.
Natürlich. Ja. Ja, jetzt, was du eben sagtest mit dem T-Rex und dass das ja total unrealistisch ist, dass der so einen Krach macht, wenn er ankommt, weil er ja so nie ein Tier fangen würde. Das ist ja, geht auf einen Leitspruch Hollywoods zurück, der da heißt, Wirkung geht über Realismus, und den zieht Spielberg in dem Film wirklich gnadenlos durch, denn du kannst uns ja auch zum Beispiel was zur Größe der Raptoren sagen, nicht, Matthias?
Ja, also wir haben ja die Raptoren in dem Film und wir haben den Velociraptor, der ja da mit einer der Hauptrollen spielt. Mhm. Der Velociraptor gehört zu der Gattung der Dromaeosauren, aber der Original-Velociraptor ist, also der Velociraptor mongoliensis, der wohl in der Mongolei gefunden wurde, das Skelett auf dass sich die Forschung bezieht, ist nur circa 50 Zentimeter hoch und wog gerade mal 15 Kilogramm. Also
okay, das
war, der war komplett gefiedert. Also man muss sich den eher so vorstellen wie so ein kleines, fieses Huhn, was eigentlich ja relativ wenig mit dem Raptor zu tun hat, den wir aus dem Film kennen. Und Crichton und Spielberg haben sich wohl eher an dem Deinonychus orientiert. Das ist auch aus der gleichen Gattung. Mhm. Der ist allerdings auch nur, wenn er sich aufrichtet, gerade mal einen Meter hoch. Das heißt, er ist dann dem Crane wahrscheinlich okay, gerade mal bis zur Hüfte gegangen. Also er war jetzt auch nicht wirklich, ja, zumindest für einen Film, für einen Film wie Jurassic Park, nicht unbedingt so beeindruckend, als dass man ihn da in der Originalgröße hätte übernehmen können. Und deswegen haben sie ihn fast mannshoch gemacht. Also ich weiß nicht, im Film ist er ja so, keine Ahnung, 1,50 oder knapp 2 Meter hoch.
Ja, genau, der ist auch größer als die Erwachsenen da, oder nicht?
Genau, und dann habe ich mich mal erkundigt und ein bisschen im Internet geschaut. Und der einzige Saurier aus dieser Gattung, der, was habe ich gesagt, wie heißen sie, Dromaeosauren?
Ich habe es mir leider nicht gemerkt.
Wäre der sogenannte Achillobator gewesen, der von der Größe her ungefähr ja so 2 Meter hoch gewesen wäre. Mhm. Ich finde aber, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, so Achillobator ist irgendwie kein cooler Name. Ich finde, das hört sich auch eher an wie, keine Ahnung, irgendwie so ein Fitnessgerät, irgendwie aus dem Teleshopping-Kanal, der Achillobator.
Ich dachte jetzt eher an einen Fußballer. Unser neuer Stürmer, Achillobator.
Ich dachte an Achillo.
Ja, auf jeden Fall haben sie dann ja, den Velociraptor einfach, ja, einfach mal verdreifacht von der Größe her und ihm eigentlich ein komplett neues Aussehen gegeben. Es hat eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Velociraptor, wie er jetzt in der Forschung auftaucht oder wie er allein von den Skeletten her, die man gefunden hat, von den Fossilen her auftaucht, hat nichts mehr zu tun hat.
Okay.
Aber das ist natürlich auch künstlerische Freiheit. Sie haben sogar auch überlegt, es gibt ja diesen Dilophosaurus,
genau,
der dieses
ist der mit diesem Kragen?
Dieser irgendwas spuckt, was einen erblinden lässt. Mhm. Und ursprünglich haben sie sich überlegt, ob das nicht vielleicht auch der Velociraptor machen könnte. Davon sind sie dann aber wohl abgekommen. Also den genauen Grund weiß ich nicht. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, so, dann hat der Dilophosaurus ja überhaupt keine, birgt ja dann überhaupt keine Gefahr mehr. Dann lassen wir den halt spucken und machen den Velociraptor einfach mal, keine Ahnung, 2,50 Meter hoch oder sowas in
der Richtung. Der Dilopho ist übrigens auch seinerseits zu klein, der war wiederum größer. Den haben sie extra dann kleiner gemacht, damit man ihn nicht mit dem Raptor verwechseln kann. Mhm. Und das Lustige ist, diese berühmtesten beiden Eigenschaften, mit denen er heutzutage auch fast immer dargestellt wird, sind halt auch künstlerische Freiheit, hat er frei erfunden. Der Spielberg oder beziehungsweise schon der Crichton, und es gibt halt keinerlei Belege, wie soll man auch beweisen, dass der so eine Halskrause hatte oder dass er...
Ja, das ginge ja noch, aber dass er irgendwas gespuckt hat, was den Gegner oder das Opfer gelähmt hat. Oder
ja, aber es gibt auch keinerlei Belege für diese Halskrause, also das ist einfach nur ein netter
Effekt. Was ja auch ganz interessant ist, ist ja diese Sache, die ja bei Jurassic Park praktisch so als neue Forschungserkenntnis dann transportiert wird, ist, dass halt die Dinosaurier von den Vögeln abstammen. Und 1993 wusste man das noch nicht, weil
da habe ich mich gewundert, dann
später gefunden wurden, dass eben diese, ich muss immer nachgucken, wie hießen sie? Dromaeosauren waren alle gefiedert, also sowohl der Velociraptor, wie gesagt, dieses kleine fiese Huhn, als auch der Deinonychus, als auch der Achillobator, die waren halt alle gefiedert.
Okay.
Sieht man dann bei Jurassic Park 3, ist es dann angedeutet, da haben dann die Velociraptoren schon so ein paar Federn. Aber das war halt eben zum Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde und zum Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, noch nicht bekannt.
Das hat mich total irritiert, weil ich nämlich schon in der Schule gelernt habe, dass Reptilien und Vögel nah verwandt sind.
Ja, aber das war damals tatsächlich so alles, was so auch das Wissen um die Dinos betrifft, ziemliches Cutting Edge. Auch die Theorie mit dem Meteoriteneinschlag, die wir heute als gegeben annehmen, war damals noch umstritten. Das wird im Film
auch. Die ist doch schon wieder revidiert worden.
Nee, das ist.
Mit den Meteoriten. Das war doch auch irgendwie. Dann haben wir doch im Senckenberg-Museum gesehen, dass eventuell auch irgendwie so was Ähnliches wie der Treibhauseffekt schuld dran war, dass irgendwelche Dämpfe durch diese Vulkanausbrüche und Geysire auf dieser. Also auf dem Boden waren quasi, dadurch sind die Pflanzen gestorben und die kleineren Tierarten und dann konnten sich die Großen nicht mehr ernähren und dann sind eben doch die Dinos ausgestorben.
Also ja, das weiß ich nicht, aber ursprünglich früher war ja immer so diese Theorie, dass die Dinosaurier irgendwie alles kahl gefressen haben. So spätrömische Dekadenz und sie sind irgendwie daran gestorben, dass sie zu faul und zu schwer waren. Und damit räumt ja so der Film so ein bisschen auf. Die sind alle so agil und bewegen sich wie Vögel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das später auch noch erzählst, aber das ist ja auch noch so ein Aspekt gewesen, was diese Stop-Motion anbetrifft. Sie wollten ja die schon so vogelmäßig darstellen, hatten sich das dann auch überlegt, hatten das wohl umgesetzt, aber Vögel bewegen sich ja auch so ruckartig und das hatten sie irgendwie ursprünglich geplant, dass sie das so animieren könnten, aber davon sind sie dann später wieder abgekommen, weil das eben dann zu sehr ausgesehen hätte, wie eben diese typischen Stop-Motion-Dino-Filme aus den 50er, 60er.
Mhm.
Da haben sie sich eher so geschmeidig bewegen lassen, weil das einfach im Film besser ausgesehen
hat. Die würden dann wahrscheinlich so aussehen wie Godzilla in dem Originalfilm. So. Und davor hatte ich, also das hatte ich auch befürchtet, bevor ich den Film jetzt gesehen habe, dass diese Dino-Effekte so schlecht sind. Ne? Dass die
jetzt
so wackeln.
Hast du zum ersten Mal jetzt gesehen, den Film?
Nee, aber das erste Mal war schon so lange, oder ist schon so lange her.
Ja, ich hatte auch halt, dass die Dino-Effekte bestimmt voll schlecht jetzt aussehen, aber ich war auch wirklich begeistert. Sie sehen immer noch gut aus, so die Oberflächen sind ein bisschen flach, das sieht man schon, aber vor allen Dingen die Bewegungen sind extrem gut gemacht. So. Also das ist echt toll, dass der Film nach 20 Jahren immer noch wirklich funktioniert und du nicht denkst, ach du meine Scheiße.
Weil die können sich ja auch gar nicht ruckartig bewegen wie Vögel, weil die sind ja viel zu groß dafür.
Ja. Naja, es geht so um Kopfbewegungen und so. Also ich weiß das aus diesem Buch, was wir zur Vorbereitung ja gelesen haben und uns damals auch 1993 beide gekauft haben. Da steht das halt drin, dass sie sich das wirklich überlegt hatten, aber dann davon abgekommen sind, weil das einfach dann nach Stop-Motion aussah. Und das hatten sie ja da gerade schon vorher verneint, dass sie mit der Technik eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Gerade nicht so aussehen wollen wie alle anderen Dino-Filme.
Nochmal zurück zu diesem Wirkung geht über Realismus. Da gibt es nämlich noch so ein paar schöne Geschichten in dem Film, die einfach überhaupt keinen Sinn macht, wenn man sie mal ein bisschen länger durchdenkt. Eine Sache ist zum Beispiel auch dieser Elektrozaun, wo der kleine Junge, wie heißt der nochmal?
Keine
Timmy.
Ahnung mehr.
Tim, der kriegt, die Zäune werden angeschaltet, Zäune, auf denen so viel Strom fließt, dass Dinos nicht durchbrechen können und der kriegt einen ab und fliegt ein bisschen durch die Luft, aber sonst geht es ihm gut so.
Der ist doch erst ohnmächtig.
Ja, ach stimmt, ja, genau. Er wird wiederbelebt, ja klar. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Schienen sind auch total geil, weil sie fahren ja mit dem Auto über die Schienen am T-Rex-Gehege vorbei zum ersten Mal und sehen den T-Rex dann nicht, fahren dann weiter und dann kommt der Sturm, weswegen sie dann wieder zurückfahren und da fahren sie auf den gleichen Schienen in die andere Richtung. Wenn man sich das halt mal näher überlegt, heißt das, dass wenn der Park erstmal angelaufen ist, alle Autos erst an die eine Ende des Parks gekarrt werden und dann von dort aus wieder zurück ans andere Ende gekarrt werden. So, also es ist halt total unlogisch. Aber genau, auch sehr unlogisch ist, dass der T-Rex am Ende rettet er ja quasi den Tag, indem er dann die Raptoren, die Grand Settler und die Kinder jagen, frisst, genau. Die Frage ist nur, wie kommt er in das Gebäude rein? Denn im es gibt im Internet schön, also werde ich verlinken im Blog, es gibt da so eine schöne Grafik, wo man mal sieht, wie groß ist der T-Rex und wie groß ist die Tür. Er passt da definitiv nicht durch. Und du kriegst im Film auch eine andere Erklärung, nämlich der T-Rex, der bricht da nämlich durch so Plastikplanen. Anscheinend ist das Gebäude noch nicht fertig gebaut. Was aber auch irgendwie sehr unlogisch ist, dass man eine Wand nicht gebaut hat, aber dafür schon die komplette Inneneinrichtung. Und wenn du dann noch weiter denkst, dass da ja gerade ein Hurricane über die Insel hinweggegangen ist und obwohl da noch eine Wand an dem Haus fehlt, ist innen überhaupt nichts passiert. Es ist alles so. Es ist alles so nicht ganz hundertprozentig logisch.
Aber ich weiß zum Beispiel auch, das weiß ich auch noch aus dem Buch, dass sie diese Szene ursprünglich gar nicht geplant hatten. Mhm. Sich dann gedacht haben, so, okay, der Film ist jetzt vorbei irgendwie, aber der T-Rex muss irgendwie nochmal auftauchen. Und dann haben sie sich erst praktisch am Ende überlegt, okay, dann rettet der T-Rex alle so. Und dann haben wir den T-Rex am Ende nochmal, dann kann er nochmal brüllen, dann fällt dieses Banner runter, als die Dinosaurier die Welt beherrschen und das ist ein schönes Schlussbild sozusagen.
Ja, außerdem, wie hätte der Film sonst ausgehen sollen? Also wie hätte er sonst gut ausgehen sollen?
Sie hatten einen Drehbuchentwurf, wo ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der ist richtig lächerlich. Grant will irgendwie puppenspielerartig benutzt er die Skelette, die da an der Decke hängen, um damit die Velociraptoren zu besiegen.
Ja.
Ja, so, das war die Lösung.
Das ist auch super. aber in der Szene ist auch so eine Lücke, eine Inkonsequenz zu sehen mit diesem T-Rex und seinen donnernden Schritten, ja, weil der ist ja da wohl auch angedonnert gekommen, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat.
Stimmt, da steht er plötzlich auf der Matte.
Kann ja auch sein, dass der T-Rex, wenn er möchte,
auf Zehenspitzen, auf Krallenspitzen kann er dann leise sein.
Der meint, er wollte in der ersten Szene einfach einen dramatischen Auftritt haben.
Aber der einfach einen dicken Mogo machen, so, und dann, aber wenn es drauf ankommt, dann kann er auch schleichen.
Ja, dann.
Aber ich denke, das ist ihm auch gelungen.
Logisch, ne?
So, weil die Szene, die erste T-Rex-Szene, die ist schon ein ganz großer Sport. Ja. Die würde ich
schon. Kann jetzt auch mal ein paar positive Sachen sagen.
Ja. Zum Beispiel. Nee, aber ich möchte vorher noch was. Eine negative Sache, nämlich der größte, das größte Logikloch, was aber auch wieder nur Wirkung geht über Realismus, ist am Ende der T-Rex-Szene dieser Graben. Sie springen über die Mauer und auf einmal ist da ein Riesengraben und zwar genau an der Stelle, wo 5 Minuten vorher noch der T-Rex gestanden hat. Auf einmal geht es da 20 Meter in die Tiefe, nur damit sie da nochmal eine spektakuläre Flucht machen können. Also der ist offensichtlich gerade aus dem Nichts entstanden. Aber die T-Rex-Szene, die ist schon sehr, sehr großer Sport. Ich würde sagen, die ist, kann man in einem Atemzug nennen, etwa mit der Duschszene aus Psycho.
Wups.
Ja, doch, die ist so gut inszeniert und die ist auch so wirkungsträchtig in der Filmgeschichte geworden.
Aber bei der Duschszene, da siehst du ja nichts.
Ja, aber, das ist halt anders, aber es ist trotzdem extrem gut gemacht.
Die fängt ja allein schon damit an, dass sich der Zaun auflöst.
Es fängt allein damit an, dass das statische Geräusch von dem Zaun weg ist. So. Du hast die ganze Zeit hinten so ein Summen gehabt durch diesen Zaun und auf einmal hört das auf. So. Und ohne, dass du weißt, was los ist, klar, du hast es als Zuschauer mitgekriegt, so, aber du wirst schon irgendwie auch schon in diese Gefahr rein. Irgendwas ist hier anders.
Ja, und dann ist doch die Ziege verschwunden.
Ziege ist verschwunden. Und dann siehst du ja irgendwann dieses High-Voltage-Schild und dann siehst du diesen kümmerlichen Arm, der da gar nicht so kümmerlich aussieht, der da drüber streift und dann macht so piu, 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 piu. Ja. Und dann löst sich dieser Zaun auf einmal auf. Genau. Das ist die Eingangsszene für diese zentrale Szene in dem Film für den T-Rex-Angriff. Und das ist großartig. Das ist einfach
Und das ist das auch, was ich vorhin meinte, dass er da hier die Techniken aus der Weiße Hai benutzt, denn insgesamt dauert es ja extrem lange, bis wir die Dinos überhaupt mal sehen. Erst nach 20 Minuten kriegen wir Dinos zu sehen.
Das kritisiert sogar eine Figur aus dem Film.
Genau. Und auch hier wieder in dieser T-Rex-Angriffsszene sehen wir viel mehr erstmal nur die Gesichter und die Angst von den Protagonisten, bevor wir überhaupt den T-Rex selbst dann zu Gesicht bekommen. So. Und das sind halt, das war halt auch das große Ding beim Weißen Hai, dass er irgendwie beim Weißen Hai erst nach, ich glaube, der Hälfte des Films oder so sieht man den Hai zum ersten Mal und insgesamt auch sehr, sehr selten nur.
Mhm. Ja, also ich habe eigentlich nicht so viel Positives zu dem Film zu sagen, ehrlich gesagt, weil der halt, also es war alles relativ einfach gemacht oder auch vorhersehbar. Ja, du hast dann halt diese Kinder und du hast diesen stoffligen Archäologen, der mit dem Leben nichts zu tun haben will, sondern nur mit Fossilien und Kinder kann er schon gar nicht leiden. Und am Ende adoptiert er dann die beiden quasi. Und ja, dann hast du eben diese Story, von der wir am Anfang gesprochen haben.
Charakterentwicklung, nicht?
Achso, ja, okay.
Was ich ja da auch ziemlich unrealistisch finde, ist diese Liebesbeziehung zwischen ihm und Settler.
Wieso?
Ich glaube, die haben nicht eine intime Szene irgendwie.
Ei, sei doch froh.
Ja, natürlich. Aber dann hätten sie auch ein paar Kinderszenen rausnehmen können. Nee,
ja, das ist halt so ein Familienfilm, gell? Ja,
genau. Bloß kein Sex. Nein, sowas
aber dafür dann irgendwie abgerissene Arme, ne?
Ja, das ist ein gut Hollywood, nicht wahr?
Also, was mir am besten oder überhaupt an dem Film gefallen hat, waren eben die Dinosaurier, weil ich war ähnlich beeindruckt wie die beiden Archäologen, als sie die zum ersten Mal gesehen haben.
Na.
Ich finde die halt echt schön.
Ich weiß jetzt, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber es gibt in dem ersten Teil von Jurassic Park, glaube ich, so ungefähr eine Viertelstunde die Dinosaurier zu sehen, wenn man das aneinander schneiden würde.
Ups. Genau, es sind 15 Minuten Dinos on screen, 9 Minuten davon als Roboter und 6 Minuten als Animation.
Genau, okay. Wir haben dann im zweiten Teil haben wir das dann verdoppelt oder verdreifacht sogar. Also das ist ja, ich weiß ja nicht, wann der Jurassic Park 2 rauskam.
Ich glaube 97, ja.
Ja, und da haben wir dann, glaube ich, schon 40 Minuten oder keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Aber da haben sie natürlich die Zeit nochmal extrem verdoppelt.
Schön, ja.
Mhm. Aber das finde ich, macht auch so ein bisschen den ersten Teil aus, dass man halt immer darauf wartet. Und
dass man noch mehr sieht.
Ja, und das macht das Ganze was noch viel spannender einfach auch. Also nicht, dass man die jetzt nicht sehen möchte, sondern man wartet halt immer drauf.
Ja, aber da komme ich dann direkt mal zu meinem größten Kritikpunkt. Und zwar werden die Dinos dargestellt wie so Monster. Ja, also das ist auch dieses, was den Film ins Horror-Genre wahrscheinlich reinrückt. Das sind halt eigentlich, sind es ja einfach nur Raubtiere, ja. Und wenn du dir lebende Raubtiere anschaust, wie zum Beispiel Löwen oder Bären oder so, dann sind die ja nicht wirklich, also die haben halt mal Hunger und dann jagen sie sich halt ein Beutetier und wenn sie es nicht kriegen, dann lassen sie es halt und versuchen es beim nächsten Mal wieder. Und diese Velociraptoren und auch der T-Rex, die sind irgendwie so, die sind so als abgrundtief böse dargestellt, ja, so hinterlistig und die jagen ihr Opfer mit allen Mitteln und bis zum Schluss und schon allein noch am Anfang, als man die noch gar nicht sieht, sondern die noch in diesem Hochsicherheitstrakt drinne sind, der dann immer so, wo es immer so rappelt. das finde ich einfach extrem unrealistisch und auch voll unfair den Dinos gegenüber. Das hat mir gar nicht gefallen. Da gibt's
ja, ohne dass wir jetzt wieder auf das Buch kommen, im Buch gibt es ja eine Szene, wo, wie heißt das Mädel?
Ellie?
Nee, das ist die Frau.
Alex.
Nee, Alex, genau, doch Alex.
Alex, ja. Genau. Im Buch ist es ja auch andersrum, da ist sie ja die Jüngere und der Junge der Ältere, ist genau. Egal.
Und
da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Szene, wo sie so ein, da lernt, also, ja, sie lernt so einen Baby Triceratops kennen und so. Oh. Das ist dann so eine ganz schöne Szene und die haben sich halt überlegt, ob sie das in den Film mit einbauen. Und es gab wohl auch schon Modelle für diesen Baby-Triceratops. Sie haben das aber dann irgendwie rausgenommen. Aber Spielberg wollte halt eben genau das, dass die Dinosaurier nicht alle als Monster dargestellt wird. Und das, ja, ist alles in dieser Szene ausgedrückt, was ich ja vorhin schon beschrieben habe, als der Wissenschaftler, dessen Namen ich dauernd vergesse, Malcolm, die Chaos-Theorie auf so eine komische, anbaggernde Art der Ellie erklären möchte mit diesem Tropfen. Die Kinder steigen aus. Hä? Warum steigen jetzt alle aus? Okay, aha. Und dann laufen sie doch zu diesem kranken Triceratops und dann, das ist dann so die Szene, wo man merkt, ach, das sind ja auch Tiere und das
ja, sowas, ja, natürlich, sowas aber kommt aber nochmal wieder, ne? Als sie da irgendwie auf den Baum aufwachen und dieser Brachiosaurus dann kommt, da spricht er das auch wörtlich aus. Sie folgen nur ihrem Instinkt, sagt er.
Ja, und auch so dieses erste Auftreten mit den Brachios, die dann den Bäumen fressen, das ist ja auch ein sehr majestätisches und
ja, aber das ist auch gleichzeitig der trügerische Frieden.
Ja, ja natürlich, gut, aber du musst
mal ehrlich, wenn wir da in dem Jeep gesessen wären und dann fährst du da rum und dann läuft da so ein Brachiosaurus an dir vorbei, dann wären wir auch beeindruckt gewesen. Das ist halt einfach so. Und das ist auch, ich finde, das ist auch ein super Opener für den Film. Also das ist das, was mich damals auch total geflasht hat, auch gerade weil man das vorher noch nicht kannte und selbst die Szene, die ja bei, also die meisten Dino-Szenen sind ja irgendwie, spielen ja irgendwie nachts. Mhm. Ne? Und,
zumindest
die ja
mit den Raubsaugen.
Und es sieht trotzdem heute immer noch hammermäßig aus. Es sieht top aus. Und das ist ja auch komplett computeranimiert. Und die mussten da, ich glaube, die haben da dann immer irgendwelche Schilder hochgehalten, dass die Schauspieler sich an irgendwas orientieren konnten, dass sie nicht irgendwie ins Leere staunen, sondern dann standen da irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Schilder hochgehalten haben, aber das ist eine Szene, die auch super ist in dem Film.
Das Empire Magazin hat die Szene mit den Brachios, wo man die Dinos zum ersten Mal sieht, zum magischsten Moment des Kinos aller Zeiten gewählt.
Na gut, okay, das
Also ich finde das Wort trifft es halt extrem gut, dieses magische, weil man, ich meine, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen, und Kiddies, die halt aufgewachsen sind mit CGI, die wissen das nicht mehr, dass für uns halt waren damals Special Effects alles Puppen und Modelle, so, und das war das erste Mal, jetzt abgesehen halt von Terminator 2, die haben dann wieder mit angefangen, aber das war halt nochmal was anderes, weil es dann nur diese Flüssigmetalleffekte war, und jetzt war es zum ersten Mal, dass wir wirklich Dinos gesehen haben, wie sie sich bewegt haben, und zum ersten Mal auch, dass wir Bilder aus dem Computer gesehen haben. Ja. Und das war, ich lehne mich da aus dem Fenster und sage, ohne Jurassic Park wären hier Avatar und Herr der Ringe und das alles gar nicht möglich gewesen, so, sondern der hat die Tür aufgestoßen. Das war schon ein ganz großer Sport. No. Der Spielberg, der hat ein paar lustige Easter Eggs in den Film mit eingebacken, zum Beispiel in diesem Gemälde, in diesem Speisesaal im Hotel, da sind Elemente von Guernica von Picasso drinne versteckt, um eben auch schon diesen Schrecken anzudeuten, der noch kommen wird durch die Dinos. Also in Guernica, das Bild von Picasso, das hat ja das Thema der Schrecken des Krieges. So. Er lässt einmal den kleinen Timmy aus Versehen den Brachio einen Brontosaurus nennen, denn es ist ja die unter Dino-Nerds die lächerlichste Geschichte der Paläontologie, dass halt wir einen Dino hatten, der hieß Brontosaurus und war weltberühmt, bis man dann feststellte, dass irgend so ein Honk einen anderen Knochen mal gefunden hat und den Apatosaurus nannte. Und den halt irgendwie 20 Jahre vor dem Bronto entdeckt hat. Und deswegen darf jetzt unser Brontosaurus nicht mehr Brontosaurus heißen, sondern muss Apatosaurus genannt werden. So, das lässt er halt komplett unkommentiert. Das baut Spielberg halt wirklich nur so als kleines Easter Egg mal ein, indem er spricht sich einfach, oh, der Bronto, Brachiosaurus, so.
Ja, aber der Bronto und der Brachiosaurus sind wirklich völlig verschieden, ne?
Ja, ja, es geht einfach nur um den Bronto genannt zu haben, so genau, so, weil das ja schon albern ist, dass wir den nicht mehr einen Bronto nennen dürfen, nur weil da mal irgendjemand so einen scheiß Knochen entdeckt hat.
Scheiß Knochen.
Das Lustige ist, im Buch wird irgendwie erwähnt, dass Richard Kiley die Stimme ist, die der Erzähler im Jurassic Park ist, der so aus den Autolautsprechern kommt. Und den haben sie dann tatsächlich gelungen, auch zu casten, dass er das dann auch im Film spricht. So.
Wer ist das denn?
Das ist so ein Schauspieler, Richard Kiley, sagt mir jetzt auch nicht. Keine Ahnung. An einem der Bildschirme von Dennis Nedry, also dem Verräter, klebt ein Bild von Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe.
Ah, das war so auffällig in Szene gesetzt, aber ich kannte den Kerl nicht.
Na. Dann gibt es, sehr schön sind auch zwei Zeitungsausschnitte, die in Grants Wohnwagen am Kühlschrank hängen. Der eine hat die Schlagzeile Space Alien Stole My Face und die andere Zeitungsartikel ist Dinosaurs on Mars. Dann lustig ist ja auch, dass in dem Giftshop von dem Hotel jede Menge Merchandising-Produkte von Jurassic Park rumhängen. Unter anderem auch dieses Buch, was wir beide besitzen,
ja, über das Making of. Ich meine auch, dass das Original-Merchandise schon war, die sie vorproduziert haben für den Film später, also
Den
normalen freien Verkauf und der im Film schon vorkommt, sozusagen.
Ja. Und das sagtest du ja selbst auch schon, das Banner, was dann am Ende runtergeht mit als die Dinos die Welt beherrschen, das ist ja auch sehr, sehr schöner Witz einfach nochmal, dass so das letzte Bild ist, wir sehen den T-Rex und dazu schwebt dann dieses Banner herab. Die Botschaft brauchen wir nicht weiter kommentieren. Und Jurassic Park hat auch einige Filme zitiert. Zum Beispiel Crichton zitiert sich selbst, weil er nämlich 1973 mal das Drehbuch zu Westworld geschrieben hat, in dem ein Freizeitpark auch eine Rolle spielt, in dem aber Roboter Amok laufen. Und diesmal sind es halt dann die Dinos. Außerdem, läuft auf einem anderen Monitor von Dennis Nedry der Weiße Hai. Außerdem wird dieses große Tor, was wir da sehen von Jurassic Park, das ist ein Zitat von King Kong, da kommt dieses Tor zum ersten Mal vor, steht halt nicht Jurassic Park dran, aber dieses überdimensionale Tor, und dann sagt Malcolm auch noch sowas von wegen, sie haben hier irgendein großes Tier oder irgend sowas.
Wen habt ihr hier? King Kong,
sagt er. Genau, das spielt direkt halt auf King Kong an, weil, also dieser Original King Kong und die weiße Frau, da gibt es halt auch so eine Szene mit so einem Riesentor. Und dann gibt es mehrere Anspielungen auf Alice im Wunderland. Zum Beispiel der Typ, der von Nedry die Embryos kauft, der heißt Lewis Dodgson. Und das ist eine Kombination aus dem Namen Lewis Carroll, der halt Alice im Wunderland geschrieben hat, und dessen bürgerlichen Namen Charles Dodgson. Und außerdem heißt das Programm, was Dennis Nedry geschrieben hat, um den Jurassic Park zu sabotieren, White Rabbit. Und das ist ja der weiße Hase, mit dem man mit dem Alice ins Wunderland gerät. Wann
kommt das denn vor, dass das so heißt?
Das sieht man, als der...
Als er das startet, oder wie?
Entweder da oder als Samuel Jackson versucht, es zu knacken und es ihm nicht gelingt.
Komisch.
Und dann dieser...
Ich irgendwie nicht mitgekriegt.
Dass er dieser... Ha, ha, ha.
Say the magic word.
Es gibt auch ein Psycho-Zitat, und zwar diese Dose mit den Embryos, die verschwindet ja so im Schlamm.
Ja.
Das ist genau das gleiche Schicksal, was das Geld aus Psycho am Ende nimmt. Ich
das
hab's,
Geld? Das ich kann Geld. Mich erinnern, wie das Auto absäuft. Aber
das genau, das Geld wird dann auch, das geht dann auch einfach verschütt so quasi. So ist halt einfach auch das gleiche Thema. So. Es hat sich alles nicht gelohnt. So. Genau wie bei Psycho. Da die Schauspielerin dann quasi, die Protagonistin umsonst gestorben ist, weil das Geld, weswegen sie den ganzen Hassel aufgenommen hat, dann am Ende im Matsch versinkt hier halt die Dose mit den Embryos im Matsch, und das hat, der ganze Stress hat sich nicht gelohnt. Und Shining wird außerdem mehrmals zitiert, wenn die Raptoren versuchen,
so durch die Tür kommen.
Genau, wie Jack Nicholson durch die Tür zu kommen. Da hat
was sagt er da immer? Was sagt er? And here's Jack!
Oh mein Gott. Und die brüllen da auch immer und was. Aber das ist eine ziemlich coole Szene, als die Kinder sich in der Küche verstecken und dieser Raptor da durch dieses Bullauge reinguckt, ja, und dann sogar sein Atem, genau, das beschlägt dann auch so.
Da gibt es auch nochmal so ein schönes, wie sie da durch die Lüftungsschächte krabbeln, und dann läuft da so ein Raptor, und auf in den Raptor werden so die vier Buchstaben von der DNA so projiziert. Das ist auch nochmal, also er hat also echt nette Bilder gemacht. Das ist so, was ich halt auch an Spielberg mag, diese Verspieltheit, wo er immer, es gibt immer echt viel zu entdecken. So. Da hat er echt unglaublichen Spaß dran, so Sachen zu machen.
Aber ich glaube, das machen andere Regisseure auch, nur nicht so
klar,
deutlich, so viele. Überdeutlich. Ja.
Natürlich. Ein guter Regisseur sollte.
Soll das eher etwas subtiler machen, oder?
Nö, ich also weiß nicht. Ich habe da halt Spaß dran, wenn ich Filmzitate entdecke und auch Easter Eggs. Ich finde, das, das macht schon einiges her.
So, aber es macht halt mehr Spaß, wenn es nicht so auffällig ist.
Hast du die nachgelesen, hast du die erkannt? Als es
teils. Also das Tor von Dings habe ich erkannt. Die anderen habe ich größtenteils nachgelesen. Ja. Das mit der Dose und dem Geld, das Bild von der Dose, das kam mir bekannt vor, weil wir auch hier im Spätfilm schon Psycho geguckt haben, aber ich habe es nicht zuordnen können. Und dann habe ich es später gelesen. Aber umgekehrt, ich komme gleich, stelle ich nämlich auch noch Zitate vor, die Jurassic Park zitieren, und da gibt es ganz viele, die ich kannte und die halt auch berühmt wurden. Der Film war nämlich bis zu Titanic, den wir heute ja irgendwie ständig ansprechen, den Film.
Der erfolgreichste Film.
Der erfolgreichste Film aller Zeiten und hat 900 Millionen im ersten Durchgang durch eingespielt. Mittlerweile, es gab ja irgendwie letztes Jahr nochmal so eine 3D-Version. Mittlerweile hat er dadurch über 1 Milliarde eingespielt.
Letztes Jahr gab es eine 3D.
Jeff Goldblum ist ja dann direkt... Der direkt nächste Film, den er gemacht hat, war dann wiederum der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ne? Also Independence Day?
Nee. Jurassic Park war der erfolgreichste Film bis Titanic.
Ach so.
Okay. Und heute ist der immer noch auf Platz 13. Also Independence Day war vielleicht der zweite erfolgreichste, das weiß ich nicht. Aber,
okay. Ich glaube, Avatar ist jetzt auch relativ
weit vorne. Genau. Avatar ist jetzt auf Platz 1 und Jurassic Park ist immer noch auf Platz 13. Also das war ein gigantischer finanzieller Erfolg, aber auch zum Beispiel das Paläontologiestudium erlebt einen Boom 1993 und hat die höchsten Einschreibungszahlen in dem Jahr erzielt. Nie davor und nie wieder danach haben so viele Leute angefangen, Paläontologie zu studieren.
Was ich mich immer gefragt habe, Paläobiologie, was Ellie studiert, gibt's das wirklich? Also, ich meine, ist das was, womit man Geld verdienen kann? Oder ist
das einfach nur so? Ich glaube schon, dass es das wirklich gibt. Also, die hat sich ja dann wohl mit Pflanzen beschäftigt.
Nebenfach oder so. Nebenfach Paläobiologie.
Also es gibt was bestimmt tun, aber das ist nee, so...
ich glaube, das ist das Gleiche.
Wer will das denn auch? Ich meine, es ist so wie zu McDonald's gehen und Salat essen.
Ja, aber das ist ja auch diese Szene mit dem Triceratops, wo sie dann so seine Zunge anfasst. Ja, hier sind so Fisteln an der Zunge.
Das
so.
Ist auch
das liegt hier an dem... Ihr habt hier Pflanzen, ihr wisst ja nicht, was mit den Pflanzen ist.
Ja, sie behauptet ja auch...
Haben wir hingestellt, weil die schön aussehen. Ja, das ist der Fehler.
Ja, ich meine, die erzählt ja auch mit dem...
Riesenhaufen Scheiße wühlt... so, also ich weiß nicht. Ich finde einfach diese Figur, diese Set, das ist einfach sowas von deplatziert.
Aber die macht doch einen Raptor alleine platt.
Schreien und rennen, mehr.
Nee, die ist schon.
Wieso, aktiv. Die das auch gerade selber zitiert, was die alles weiß.
Die über Alex ist die, die nur schreit und rennt und am Ende das rumklickt.
Die haben sie ja, also er hat ja wohl relativ viele Mädels in dem Alter getestet und er hat sie genommen, weil sie am besten schreien konnte.
Das ist auch eine Qualität, ja. Die hat leider eine Übersetzung wirklich, verloren.
Ne? Also das Settler ist doch total aktiv, die legt doch da auch so einen Stromschalter um und so. Ja, genau. Aber während halt das kleine Mädel, das schreit halt wirklich nur, bis die dann zum Schluss auf dem Computer rumklicken darf.
Aber sie hackt ja auch.
Ja, am Ende. Das,
und
das
der kleine Junge, super der schreit doch die ganze und Zeit.
Extrem,
der ist voll pfiffig.
Computermenü. Also das dürfen
wir nicht vergessen. Das ist aber, das habe ich auch nachgelesen, das war tatsächlich mal eine Oberfläche. Halt offensichtlich hat sie sich nicht durchgesetzt, aber das war nicht irgendwie jetzt nur eine Animation, sondern das war eine tatsächliche Betriebssystem-Oberfläche. Okay. Irgendeine Linux-Distribution. So.
Das ist ja von Apple gewesen.
Nee. Aber der Junge, der hat doch immer total kecke Sprüche, so während sie nur schreit.
Ja, aber
schreit.
Der ist Der ist wesentlich inaktiver. Der ist doch der, der immer gerettet werden muss. Das ist der, ja, das der stimmt, in diesem der Auto da lustig. Auf dem...
Der ist halt so Comic Relief. Also sie ist nur... sie, der ist halt für die Witze zuständig. Da denkst allein, wie er da in dem Auto sitzt, dann befreit ihn Grant in dem Baum, sie klettern runter und dann fällt das Auto von oben ihn, auf ihn drauf und er, und jetzt sitzen wir wieder im Auto. Und so, weißt du, der hat immer, ist für die lustigen das Sprüche zuständig. Ich
kann mich noch daran erinnern, das hat auch für Lacher gesorgt damals.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, der, und so macht er die ganze Zeit halt die Witze, während halt Alex nur schreit. Aber ich meine, insgesamt ist halt, das machst du. Es ist halt ist auch wieder typisch Spielberg mit Kindern, aber Kinder sind immer schrecklich im Film.
Aber um nochmal, um jetzt nochmal auf die Szene mit dem Saurier, also mit dem T-Rex zurückzukommen, die endet auch so geil. Ich finde diese Szene, wo der T-Rex am Ende den fiesen Anwalt frisst, der sich auf dem Klo ganz feige hat er die Kinder
zurückgelassen.
Der hat uns zurückgelassen, Und dann wird er auf dem Klo gefressen.
Ah, okay, da
in der armseligsten Position, wie man von einem Dino gefressen werden kann.
Ja, aber der sitzt ja, der sitzt auch nur da, also der hat ja die Hosen die noch Wände oben. Die
Wände fallen zusammen, er sitzt nur noch auf dem Klo und dann wird er von dem T-Rex gefressen. Das ist so großartig, also wirklich, also ja, besser kann, konnte man diese Szene einfach nicht enden lassen. Das ist einfach...
Ja.
Sie endet da ja. Endet sie da überhaupt? Nein, sie endet da ja nicht, aber das ist.
Danach wird wieder umgeblendet auf Grant und naja.
Und dieser andere Kerl wird doch da auch gefunden in den Trümmern von dem Klohaus. Wie heißt er nochmal? Ja, genau. Aber ich würde gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich als wir über das kleine Mädchen und über den kleinen Jungen gesprochen haben, ist mir der Bechdel-Test eingefallen. Und ich glaube, der Film besteht den, oder?
Ich glaube auch. Das nach, aber erklär dem Matthias mal, was der Bechdel-Test ist, falls er das noch nicht weiß.
Weißt du es schon?
Das ist was mit Alexandra Bechdel zu tun.
Nee. Wer ist das? Der Bechdel-Test. Wanderhure. Oh. Das ist, ach, Neldel heißt die.
Ach nee, stimmt, die heißt
ja Neldel. Also bitte.
Wer war denn nochmal Bechdel?
Also der Neldel-Test. Nee, ich weiß nicht, warum der so heißt.
Das hat eine Comiczeichnerin mit diesem Namen erfunden.
Das ach so. Ach, so, ach okay. Mit denen, nicht mit denen. Ja, okay, also mit diesem Test kann man herausfinden, ob ein Film sexistisch ist oder nicht.
Es ist ein Mindestkriterium gegen sexistische Filme. Und zwar gibt es halt leider viel zu viele Filme, in denen nicht mehr als eine Frau vorkommt. So. Und um dagegen, also wenigstens so ein Mindestkriterium zu haben, damit ein Film nicht so übel sexistisch ist, muss ein Film Folgendes bestehen, um den Bechdel-Test zu bestehen?
Das waren noch mehrere Kriterien, ja, oder?
Ja, drei.
Also es müssen mindestens zwei Frauen vorkommen.
Nö, also ja, naja, eine Frau Kläne und ein Mädchen.
Und die, so, gut, und die ich weiß nicht, ob die sich also quasi geschlechtlich unterhalten oder ob das auch...
Nein, zwei Frauen, die beide einen Namen haben müssen, müssen sich miteinander über etwas unterhalten, was kein Mann ist. Und das ist wirklich super erschreckend, wie viele Filme... Das
tun sie aber nicht, oder? Die sprechen nie miteinander. Oder?
Doch, die reden mal.
Und die reden da über Dinos und nicht über Männer. Also bitte,
ja, Test bestanden. Also sie bestehen
das. Dann ist es nicht sexistisch.
Ja, genau.
Also ne, Test bestanden.
Ja, yeah, also das ist halt, du siehst, wie albern das ist, dieses Minimalkriterium, aber es gibt so extrem viele Filme, die das nicht schaffen, das ist echt hart.
Ja, aber um auf diese Sexismus-Sache zurückzukommen, die Ellie wirft es im Hammond ja irgendwann auch vor, als es irgendwie darum geht, dass sie ja den Strom abstellen soll, sagt ja Hammond,
ach ja, stimmt.
Ja, ich gehe, und dann sagt sie, ja, hier bla bla, Sexismus ist jetzt hier fehl am Platz, so ich stimmt. Gehe.
Ja, es gibt da öfter ich mal so Feigenblatt-Sexismus-Debatten, aber andererseits halt ist es voll albern, dass da diese Paläontologin oder wie auch immer ihre genaue Berufsbezeichnung ist, sich in dieser Szene, die du schon zweimal angesprochen hast, mit der Chaostheorie darüber beschwert, dass Malcolm sagt, sie hätte Unebenheiten in der Haut. Die ist den ganzen Tag im Dreck am Wühlen und regt sich jetzt bestimmt auf, dass er sagt, dass sie Unebenheiten in der Haut hat. So, also... Das ist doch voll albern. Naja. Hier.
Was?
Meine Liste, die suche ich. Achso. Hier. Ich habe noch ein paar Preise und so, die der Film gewonnen hat. Er hat nämlich 3 Oscars gewonnen und insgesamt über 20 andere
Was
Preise.
Was hat er denn die Oscars für die Musik, für die Special Effects und?
Toneffekte, glaube ich.
Ah, okay.
Die gehören nicht zu den Special Effects.
Nee, es gibt halt beste visuelle Effekte und beste Toneffekte. Mhm. Hat er, glaube ich, beides gewonnen. Und
war das die gleiche Oscar-Verleihung wie Pulp Fiction? Ist Pulp Fiction nicht auch 93 rausgekommen und Tarantino ist komplett leer ausgegangen?
Das kann sein. Das kann gut sein. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, Tarantino war 94. Pulp Fiction war 94, aber trotzdem ist Tarantino, glaube ich, leer bei den Oscars ausgegangen. Das hat sich irgendwie...
Bis Dings hier...
Inglourious Basterds. Ja. Das American Film Institute, das immer so Listen der besten Filme aller Zeiten aufstellt, hat Jurassic Park auf Platz 35 der spannendsten Filme aller Zeiten gewählt.
Was ist da auf 1?
Weiß ich nicht. So. Reiche ich im Blog nach, kannst du danach lesen. Hm. Und das Chicago Film Critics Association wählte Jurassic Park auf Platz 55 der gruseligsten Filme aller Zeiten.
Okay.
Ja, die Fortsetzungen haben wir schon erwähnt. 97, Teil 2, 2001, Teil 3 und nächstes Jahr soll dann Teil 4 kommen.
Yay!
Aber wir haben ja noch nicht mal Teil 3 gesehen.
Ja, weil es ja nicht auf Watch Ever geht.
Da Matthias.
Ich meine, also den muss man gesehen haben.
Okay, ja. Dann holen wir das auf jeden Fall nach.
Im negativen Sinne.
Und dann gibt es so. Und dann ist der Film natürlich auch, wie ich schon sagte, unglaublich oft zitiert worden. Und so die häufigsten Zitate sind dieses Glas Wasser mit diesen Wellen, ja, wenn der Dino ankommt. Der überhaupt die ganze T-Rex-Szene, besonders auch dieses Auge von dem T-Rex, wo dann...
Weißt du auch, wo der zitiert wird? Also diese Szene mit dem Wasserglas?
Ganz oft, also zum Beispiel Wayne's World 2. Ich wollte nur noch so allgemein sagen, was auch oft zitiert wird, ist dieser Rückspiegel, wo dann da drin, also man sieht den T-Rex im Rückspiegel, ja, und dann steht da Objects in the Rearview Mirror may appear closer than
oder, they are. Ja. Meatloaf hat auch ein Lied
geschrieben. Dann die...
Wisst ihr, aber ohne dich jetzt unterbrechen, weißt du, diese Szene mit dem Auge, wo in welcher bekannten und beliebten Comicserie die auch zitiert wird?
Simpsons.
Und weißt du auch, welches Tier da vorkommt?
Das ist der Elefant, oder? Von Apu. Ja. Right. Ich habe das sogar, glaube ich, als Filmschnipsel stell ich in den Blog. Dann die Fütterung, sowohl die Ziege als auch dieses zerfetzte Netz von den Raptoren am Anfang, wo sie da diese Ziege reinlassen, oder die Kuh ist es, glaube ich, und kommt nur noch dieses zerfetzte Gestell wieder hoch, das wird oft zitiert, und dieser Bau des Raptorenkäfig, der auch noch ziemlich oft. Und auch noch allgemein, Jurassic Park wird oft genommen als Beispiel für etwas, was kolossal schief läuft. So. Also es gibt oft so Sprüche in Filmen wie, hast du denn nichts aus Jurassic Park gelernt? Was ja mein Lieblingszitat ist, ist tatsächlich mal von Roland Emmerich aus Independence Day. Nämlich ihm ist offensichtlich auch aufgefallen, dass Jeff Goldblum die gleiche Rolle nochmal spielt. Und so dafür nämlich, während sie da vor dem T-Rex flüchten und Malcolm hinten im Auto sitzt, schreit er, must go faster, must go faster. Und die gleiche Line legt er ihm nochmal in den Mund, als er dann mit Will Smith da im Raumschiff unterwegs ist und sie auf der Flucht sind aus dem Großen wieder. South Park hat ihn zitiert, und zwar, ja, keine Ahnung, muss jetzt nicht im Detail machen. In Godzilla wird die Geburt der Raptoren da aus Jurassic Park zitiert. Das große Krabbeln, da wird auch diese Schritte vom T-Rex zitiert. In Toy Story 2 ist der Dino mal im Rückspiegel genauso zu sehen. In Futurama wieder das Glas Wasser, genauso in Shrek. Wallace und Gromit haben die Ziegenszene zitiert, also wie die Ziege gefressen wird, das Bein fliegt. Bei Wallace & Gromit ist es allerdings eine Möhre von dem Riesenkaninchen. King Kong? Ach ja, genau. King Kong wird die Szene zitiert, wie Grant das erste Mal die Dinos sieht. Hier ist es nur Kyle Chandler, der auf die gleiche Art und Weise konsterniert guckt. Nachts im Museum zitiert die T-Rex-Szene. In Scrubs wird das Wasser zitiert, wenn Jordan schwanger ist.
Ach, dann kommt sie in den Raum und
das, ja, und das geht. Ja, ich weiß es. Das habe ich mal vergessen.
In How I Met Your Mother wird die Ziegenszene zitiert, wenn Lily Spare Ribs isst. In Shaun das Schaf wieder das Glas Wasser. 30 Rock hat es zitiert. Toy Story 3 ist das Schreien von dem Dino das erste Mal da zitiert. In Star Wars The Clone Wars wird es zitiert.
Community. Inwiefern? Weißt du das?
Ja, genau, der Velociraptor-Käfig taucht da auf. Der ist ja irgendwie so hochsicherheitstraktmäßig, ja, dieser, ja, Käfig, und der wird da einfach in dieser Zeichentrickserie verwendet.
Ach so, ja.
Community, Transformers 3. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass Transformers 3 irgendwas zitiert. Aber da ist wieder die Szene mit dem Rückspiegel drin. The Avengers. Da ist wieder das Staunen drin aus Jurassic Park. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Und Big Bang Theory hat ihn auch zitiert.
Ja, bestimmt haben wir noch viel mehr Filme.
Ja, das waren jetzt nur so, ich mache ja mal eine Auswahl, war ja schon eine ewig lange Liste, aber ich wollte nur so Sachen, die man auch kennt, weil es gibt sehr, sehr viele Filme, die ihn zitieren, von denen ich noch nie was gehört habe. So. Oh. Habt ihr noch was zu sagen? Paula Ganscher.
Sorry.
Ich glaube, wir haben auch die längste Folge.
Die Natur findet ihren Weg.
Ja, ich mache ja mal am Anfang so ein Zitat, ein O-Ton, und dann nehme ich, oder? Die Natur findet einen Weg. Oder das mit der Demut, dachte ich mir. Das Leben findet
einen Weg. Sind die Szenen so weit auseinander? Vielleicht kann es ja beides.
Können wir vielleicht noch mal ganz kurz den Schrei des T-Rex einspielen an dieser Stelle jetzt?
Ja, also, auf jeden Fall.
Ich dachte, du ahmst ihn jetzt nach.
Nee, ich kann das nicht.
Ich mach das nochmal jetzt. Immer wieder beeindruckend.
Da läuft dann kalt den Rücken runter, ja, oder?
Hammer, ja. hammer geil. Eins noch, wir geben den Filmen immer Punkte. Wir haben eine berühmt-berüchtigte Skala von 1 bis 100 Punkten, auf der wir den Film einordnen. Und das werden wir auch heute tun. Auf dieser Skala, Paula, wie viele Punkte gibst du dem Film?
Ich hasse diesen Part immer. Ja.
Wieso? Du hast das doch voll durchgenördet. Du hast doch da schon 5 Kriterien.
Okay, die Dialoge sind scheiße.
Die sind doch nicht scheiße.
Nicht ganz so gut. Ich könnte mir den Film aber nochmal anschauen. Die Bilder sind schön, kann man ja schon auch sagen. Mhm. Was war immer noch? Jetzt habe ich erst 3.
Handlung? Ich weiß es nicht, was noch ist. Soll ich machen? Ich
hab schon nee, aber ich meine, es ist jetzt, wenn ich ja 3 von 5 Sachen habe, die mir überhaupt auffallen, und davon finde ich jetzt
auch nur 2
gut. Oh nee, aber weniger als 50 Punkte kriegt er nicht. Nee, auf keinen Fall.
Aber wir wollen dich nicht beeinflussen.
Nee, gar nicht. Wenn man aber bedenkt, dass die Ritter der Kokosnuss nur 62 Punkte gekriegt haben.
Den wolltest du nie wieder
beachten. Okay, ich kenne ja eure Wertungen nicht. Achso.
Nee, das ist egal. Nein, du sollst ja. Das ist so ein Running Gag, weil Paula dem viel zu wenig Punkte gegeben hat, muss sie jetzt alle Filme schlecht bewerten, damit der wieder gut rauskommt.
Ja, gut, also ich gebe ihm 70.
Okay. Wie viele Punkte kriegt er von dir, Matthias?
85.
Und von mir 79.
Da hast du jetzt schon lange drüber nachgedacht, vorher.
Ja, habe ich lange drüber nachgedacht.
Das ist klug, das mache ich beim nächsten Mal auch. Und,
also meines Erachtens ist, wie ich schon sagte, er macht halt unglaublich viel Spaß. Die Dinos, die funktionieren immer noch so super. Und er hat halt für mich diesen Nostalgiefaktor. Ich schalte den ein, ich höre zum ersten Mal dieses Jurassic Park Theme und dann bin ich wieder 12 Jahre alt und bin absolut verliebt in diesen Film und dann verzeihe ich dem auch jede Schwäche. So. Das ist einfach ein geiler Film.
Warst du nicht 13?
Ich weiß ja nicht, wann ich da drin war. Wenn er vor September war, war ich 12. Ach so, und der Film nach September da war, war ich 13. So ist das.
Und wieso kriegt er 85 Punkte von dir, Matthias? So viele?
Na, weil, naja, ich sag mal, 15 Punkte sind Nostalgie. Ich weiß nicht, ich finde den einfach super. Ich finde, hat alles, was irgendwie ein Action- oder ein Abenteuerfilm irgendwie verlangt.
Ja.
Man muss ja dann auch immer, keine Ahnung, man bewertet ja auch genremäßig immer ein bisschen anders. Und allein von einem Abenteuerfilm oder von einem Actionfilm, finde ich, ist der da schon im oberen Bereich.
Ja, okay, auf jeden stimmt. Fall.
Der ich glaub, mehr war Tiefgang ein als meiner viele Faktoren. Actionfilme.
Ja. Ja, spannend ist er.
Ja.
Mhm. Ja.
Ich sag mal.
Das stimmt.
Wir call it a day, oder?
Let's
call it a day. In dem Sinne.
Ja, vielen Dank erstmal an dich, Matthias.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Du warst eine große Bereicherung.
Ja, wenn du mal wieder Lust hast, bist du gerne eingeladen, kannst wieder einen Film mitbringen. Und
was sind eure nächsten Projekte jetzt?
Wir haben Stirb langsam auf der Liste.
Babel.
Babel, diesen
Den Kong. Ersten oder welchen?
Den ersten natürlich.
Dann wolltest du irgendwie so einen Film von einer Frau.
Achso, ja, genau. Ein Film von einer weiblichen Regisseurin.
Da hattest du auch schon einen ausgesucht, Mensch.
Achso, ja, hier. Dieser Surferfilm mit Keanu Reeves und Patrick Swayze.
Ach ja.
Gefährliche Brandung. Genau. Ist geil. Außerdem den obligatorischen Hitchcock in der 20. Folge.
Und Coffee and Cigarettes.
Coffee and Cigarettes.
Das ist
und hier, wie heißt der denn von den Coen Brothers, den wir auch... Fargo, genau. Hatten wir so auf der Liste stehen.
Your brother, where art thou?
Ist der, von den Coen Brothers gibt es so viele geile Filme. Am liebsten würde ich sie alle, aber dann wird der Podcast ziemlich monothematisch.
Oder auch, wie heißt dieser Western in der Neuzeit?
Der Western in der Neuzeit?
Weiß jetzt nicht, was du meinst. Du meinst mit Jeff Bridges.
Super Country for Old Man.
Achso, nee, der ist auch geil, ja. Ja, die sind alle geil. Ich würde gerne mal den ersten sehen, weil ich da auch so vieles Gutes drüber gehört habe. Aber naja, es bleibt weiter spannend. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar im Blog. Bewertet uns auf einem der vielen Portale, allen voran natürlich bei iTunes, damit auch die Welt erfährt, dass es diesen Podcast gibt und wir noch mehr Hörer gewinnen können. Und in dem Sinne, man hört sich.
Und wir spielen nochmal ganz kurz...
das
schreit es
so auf Abschluss. Okay.
Und dann dahinter vielleicht noch so ein Donnern. Dahinter vielleicht noch so ein Donnern, das wäre schön.
Okay, machen wir.
Also da ich verabschiede mich auch schon mal. Ja.
Ciao.
Oh. Du kannst dann. Achso, sorry. Don't you know I love it and I want it all? I'm
ask you, my bell will ring. You can press my button, I'm all about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm all about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm all about that thing.